Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 29. Sitzung des Innenausschusses. Ich begrüße Sie dazu alle recht herzlich. Mein Name ist Thomas Silberhorn. Weil unser amtierender Vorsitzender heute verhindert ist, darf ich als geschäftsführender Vorsitzender diese öffentliche Anhörung leiten. Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur besseren Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft auf Bundestagsdrucksache 21/4081. Ich danke unseren Sachverständigen, dass sie unserer Einladung nachgekommen sind und uns mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen, um die Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenausschuss und aus den mitberatenden Ausschüssen zu beantworten. Ich darf zunächst die von den Fraktionen benannten und hier anwesenden Sachverständigen begrüßen. Das sind zu meiner Rechten Frau Dr. Lucy Schibut, Herr Professor Dr. Harald Dörig, Herr Martin Franke und zu meiner Linken Frau Professor Dr. Henrike von Schelliha, Frau Susanne Thiel, Herr Thorsten Völker und Frau Dr. Sarah Wagner. Außerdem begrüße ich von den Kommunalen Spitzenverbänden Herrn Simon Japs vom Deutschen Städtetag und Herrn Dr. Klaus Rittgen vom Deutschen Landkreistag. Für die Bundesregierung darf ich begrüßen Frau parlamentarische Staatssekretärin Daniela Ludwig aus dem Bundesministerium des Innern und Frau parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Herzlich willkommen. Die Sitzung wird live im Bundestagsfernsehen und auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen und ab morgen über die Mediathek für die Öffentlichkeit zum Abruf bereitgestellt. Wir hatten um schriftliche Stellungnahmen gebeten. Die sind auch eingegangen. Herzlichen Dank dafür. Wir haben sie den Ausschussmitgliedern zugänglich gemacht. Von der heutigen Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Dieses Protokoll und die schriftlichen Stellungnahmen werden später ins Internet eingestellt. Für die Anhörung ist die Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr vorgesehen. Ich möchte einleitend jeder und jedem Sachverständigen die Gelegenheit geben, in einer kurzen Einleitung, die 3 Minuten nicht überschreiten soll, zum Beratungsgegenstand Stellung zu nehmen. Ich bitte Sie ausdrücklich, sich angesichts der hohen Anzahl von Sachverständigen an dieses Zeitfenster zu halten, damit ausreichend Zeit für Fragen durch die Abgeordneten besteht. Ihre umfassenden schriftlichen Stellungnahmen sind den Ausschussmitgliedern ja bereits zugegangen und werden als bekannt vorausgesetzt. Nach den Eingangsstatements werden wir orientiert an Fraktionsrunden mit der Befragung der Sachverständigen beginnen. Ich bitte, dass die Fragestellenden diejenigen Sachverständigen ausdrücklich benennen, an die sie ihre Frage richten wollen. Zu den Frageregeln gilt: In den Fraktionsrunden kann jede Fragestellerin und jeder Fragesteller entweder 2 Fragen an eine Sachverständige bzw. einen Sachverständigen oder je eine Frage an 2 Sachverständige richten. Für die Fragen gilt eine Zeitbegrenzung von 2 Minuten. Die Auskunftsperson antwortet unmittelbar auf die Frage. Für die Antwort auf jede Frage stehen ebenfalls 2 Minuten zur Verfügung. Nach der 2. Fraktionsrunde werde ich dann angesichts der Zeit situativ entscheiden, ob das Zeitfenster weiterhin 2 oder nur noch 1 Frage pro Fraktion zulässt. Wenn Sie damit einverstanden sind, ich sehe keinen Widerspruch, dann würden wir so verfahren. Vielen Dank. Ich darf nun nach alphabetischer Reihenfolge die Sachverständigen aufrufen und als erstes Frau Dr. Schibut um ihre Eingangsstellungnahme bitten.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und ich kann nur eindringlich an Sie appellieren, von diesem Gesetzentwurf im Ganzen Abstand zu nehmen. Das Vorhaben verstößt in mehrfacher Hinsicht gegen unsere Verfassung, gegen Grund- und Menschenrechte von Kindern, von Müttern und von Vätern. Und es hebelt unser Familienrecht, das Abstammungsrecht in seiner allerwichtigsten Funktion aus, nämlich der Schutz von Kindern und von Familien. Dass wir hier im Innenausschuss tagen und dass das Vorhaben aus Gründen der migrationsrechtlichen Regulierung von manchen befürwortet wird, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es hier im Kern mit einem fundamentalen Eingriff in das Familienrecht zu tun haben. Tatsächlich sind Sie im Begriff, das Abstammungsrecht umzubauen und leider in fataler Weise, denn Sie schaffen Kinder und Familien zweiter Klasse. Bislang kann ein unverheiratetes Paar schon vor der Geburt zum Standesamt und Jugendamt gehen und dort niedrigschwellig eine Vaterschaftsanerkennung abgeben. Das heißt, der Mann erklärt, ich bin der Vater und die Mutter stimmt dem zu. Wenn das Kind dann geboren ist, wird der Vater automatisch in die Geburtsurkunde eingetragen. Es wird in keiner Familie überprüft, ob der Anerkennende der leibliche Vater ist, ob er Unterhalt zahlen kann oder ob er mit dem Kind oder der Mutter zusammenlebt. Und das ist gerade aus Kindeswohlgründen auch gut so. Denn an der rechtlichen Elternschaft hängen sämtliche weitere existenzielle Rechte des Kindes. Unterhaltsrecht, Sorgerecht, Erb- und Pflichtteilsrecht und eben auch der Personenstand des Kindes, namentlich die Staatsangehörigkeit und der Familienname des Kindes. Ohne die Zustimmung der Ausländerbehörde wäre künftig für viele Kinder also nicht einfach nur die Vaterschaft vakant, sondern die gesamte familienrechtliche Absicherung im Hinblick auf den zweiten Elternteil. Die Bundesregierung ist mit dem Ziel angetreten, Bürokratie abzubauen und Verwaltungsvorgänge zu verschlanken. Und nun sollen ausgerechnet die Ausländerbehörden 65.000 Fälle im Jahr mehr bekommen. In nahezu allen Kommunen sind die Ausländerbehörden völlig überlastet. Schon jetzt dauern Verfahren in einfachsten Angelegenheiten dort endlos lange. Und genau diese Behörde soll nun mit ordnungsrechtlicher Kompetenz familienrechtliche Fragen beantworten. Das überzeugt schon im Ansatz nicht. Und warum das alles? Datengrundlage des Gesetzes sind Erfahrungen von Standesämtern und Ausländerbehörden mit Fällen, in denen ein sogenannter Missbrauchsverdacht vorlag. Die Erhebung hat aber gerade ergeben, dass in 6 von 7 Fällen überhaupt kein Missbrauch festgestellt werden konnte. Damit gibt es schon keine Notwendigkeit, überhaupt gesetzgeberisch tätig zu werden. Es ist verfassungs- und familienrechtlich nicht zu rechtfertigen, alle Kinder in internationalen Familienkonstellationen zukünftig unter Generalverdacht zu stellen und ihnen auf unbestimmte Zeit die rechtliche Absicherung durch einen Vater zu verwehren. Gerade im Sinne des Kindeswohls nehmen Sie Abstand von diesem Vorhaben.
Vielen Dank, Frau Dr. Schibut. Ich darf Herrn Professor Dr. Dürig bitten, fortzufahren.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich bedanke mich für die Einladung. Und abweichend von meiner Vorrednerin halte ich eine Reform dieser Rechtsmaterie für dringend erforderlich. Der vorgelegte Gesetzentwurf leistet mit der zwingenden Einbeziehung der Ausländerbehörden hierzu einen wichtigen Beitrag. Allerdings sollten die materiellen Regelungen über die Missbrauchsabwehr in einigen Punkten geändert werden. Ich habe Ihnen hierzu konkrete Änderungsvorschläge auch als Gesetzesänderungsformulierung vorgelegt. In meiner mündlichen Stellungnahme muss ich mich auf wenige Punkte beschränken, und zwar zentral zu den Vermutungstatbeständen. Da gibt es ja Tatbestände, wo vermutet wird, dass ein Missbrauch vorliegt, und andere, wo kein Missbrauch vorliegen soll. Ich will mich jetzt mündlich auf die zweite Gruppe beschränken, also Vermutungstatbestände für eine Wirksamkeit. Da sind 5 Tatbestände vorgeschlagen, und das seien Fälle, so der Gesetzentwurf, in denen klare Anhaltspunkte für eine sozial-familiäre Beziehung des Kindes zum Anerkennenden sprechen. Der Ansatz ist richtig. Wir brauchen eine sozial-familiäre Beziehung des Kindes zu einem Mann, der mit ihm gar nicht verwandt ist. Aber ich teile nicht die Einschätzung, dass das hier in allen Fällen so ist, dass die Tatbestände eine sozial-familiäre Beziehung des Kindes zum Anerkennenden zum Ausdruck bringen. Erster Tatbestand, 6-monatige Zusammenleben von Mutter und Anerkennendem. Nach dem Gesetzentwurf wird vermutet, dass die Anerkennung der Vaterschaft nicht missbräuchlich ist, wenn der Antragsteller, also entweder die Mutter oder der antragstellende Mann, seit mindestens 6 Monaten in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Es ist nicht erforderlich, dass auch das Kind in dem gemeinsamen Haushalt wohnt. Es kann vielmehr auch von der Großmutter oder vom leiblichen Vater irgendwo anders betreut werden. Wo zeigt da der Anerkennende die Bereitschaft zur Übernahme von Elternverantwortung, wie es das Bundesverfassungsgericht als Kennzeichen der Vaterschaft formuliert hat? Der Scheinvater muss kein Interesse an dem Kind haben, kein sozial-familiäres Verhältnis zu ihm aufbauen, keine Unterhaltszahlung leisten. Trotzdem soll die Vaterschaft amtlich bestätigt werden. Wie mir der Leiter einer großen Ausländerbehörde in Deutschland erzählt hat, schon vor über einem Jahr, seit dieser Tatbestand im Regierungsentwurf der Ampel enthalten war, hätten die Antragsteller das sozusagen schon eingepreist, also Schlepper, soweit sie tätig werden, diese 6-monatigen gemeinsamen Aufenthalt bereits im Antrag mit vorgelegt. Zweiter und dritter Punkt, Leistung substanzieller regelmäßiger Beiträge zum Lebensunterhalt. Auch hier ist sowohl die Mutter wie das Kind, also immerhin das Kind auch genannt, dem Unterhalt zu leisten ist genannt. Ich meine, unter Eltern-Kind-Beziehung müsste sich das auf das Verhältnis von dem Anerkennenden zu dem Kind beschränken. Auf mehr kann ich jetzt nicht eingehen, aber gerne nachher bei den Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Dörig. Und ich bitte fortzufahren, Herrn Martin Franke.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, zunächst auch von meiner Seite vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Gesetzentwurf stellt aus meiner Sicht eine grundsätzlich geeignete Weiterentwicklung des bestehenden Präventivansatzes dar. Ich möchte mich im Folgenden auf drei zentrale Punkte konzentrieren. Zu Beginn möchte ich auf die aufenthaltsrechtlichen Folgen der Versagung einer Zustimmung durch die Ausländerbehörden eingehen. Nach dem aktuell noch geltenden Recht endet die Aussetzung der Abschiebung der Beteiligten erst mit der vollziehbaren Entscheidung zur Missbräuchlichkeit einer Vaterschaftsanerkennung. Dadurch ist gewährleistet, dass die Beteiligten im Wege des Eilrechtsschutzes einen Anspruch auf Duldung bis zum Abschluss des gerichtlichen Hauptsacheverfahrens erstreiten können. Diese Systematik trägt dem verfassungsrechtlichen Anspruch der Beteiligten auf effektiven Rechtsschutz angemessen Rechnung und sollte daher auch im neuen Regelungsregime beibehalten werden. Aus diesem Grund sollte im Gesetz noch ausdrücklich klargestellt werden, dass die Aussetzung der Abschiebung weiterhin nicht mit der bloßen behördlichen Versagungsentscheidung endet, sondern erst mit Eintritt ihrer Vollziehbarkeit. Ein weiterer zentraler Aspekt des Gesetzesvorhabens sind die Vermutungstatbestände, die ja auch Herr Professor Dörig gerade schon angesprochen hat, anhand derer im Grundsatz auf das Vorliegen oder eben das Nichtvorliegen einer missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung geschlossen werden kann. In Fachkreisen begegnet meinem Eindruck nach insbesondere ein Vermutungstatbestand Bedenken. Das ist der, zu dem auch gerade Herr Dörig sich geäußert hat, nachdem vermutet wird, dass eine Vaterschaftsanerkennung nicht missbräuchlich ist, wenn der Anerkennende und die Kindesmutter zum Zeitpunkt des Antrags seit 6 Monaten in einem gemeinsamen Haushalt leben. Die Kritik ist zum einen, der Zeitraum sei zu kurz und zum anderen, dass die Gesetzesbegründung zu kurz greift, wenn man nur auf eine Meldebescheinigung hier abstellen will. Das habe ich ja auch schriftlich ausgeführt. Das lässt sich beides nicht von der Hand weisen als Kritikpunkt im Ausgangspunkt. Aber aus meiner Sicht lassen sich diese Bedenken durchaus mit der im Gesetzentwurf angestrebten Verfahrensbeschleunigung rechtfertigen. So wäre es beispielsweise denkbar, eine vermittelnde Lösung zu suchen und die Mindestdauer auf 12 Monate zu erhöhen und beim Beginn dieses Zeitraums auf das Datum der Anmeldung, der tatsächlichen Anmeldung bei der Meldebehörde abzustellen. Im Zusammenhang mit der eben angesprochenen Verfahrensbeschleunigung stellt sich schließlich noch die Frage nach der Angemessenheit der vorgesehenen 4-monatigen Entscheidungsfrist. Diese Konzeption ist im Ausgangspunkt ausdrücklich zu begrüßen, denn sie verschafft den Beteiligten schnell Rechtssicherheit. Angesichts der aktuell bereits knappen Ressourcen der Ausländerbehörden und der Mehrbelastung durch das Gesetzesvorhaben bestehen jedoch berechtigte Zweifel, ob die Ausländerbehörden die Zustimmungsverfahren tatsächlich auch innerhalb von 4 Monaten bewältigen können. In der Gesamtschau spricht daher einiges dafür, die Entscheidungsfrist auf 2 Monate zu verlängern. So ließen sich auch etwaige Fehlanreize, wie etwa die Priorisierung von Zustimmungsverfahren zulasten anderer, ebenfalls wichtiger ausländerbehördlicher Verfahren zu vermeiden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Franke. Die nächste Stellungnahme hören wir von Herrn Simon Japs.
Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Möglichkeit, heute die Position der Städte vortragen zu dürfen. Der Deutsche Städtetag begrüßt den Gesetzentwurf und bewertet ihn als im Grundsatz sachgerecht. Die Verlagerung der Missbrauchsprüfung von der Beurkundungsstelle auf die fachlich besser ausgestattete Ausländerbehörde beseitigt das bislang auf das bislang bestehende strukturelle Informationsdefizit der Standes- und Jugendämter und führt zu einer deutlichen Verfahrensvereinheitlichung. Die stärkt die Rechtssicherheit und verbessert die Missbrauchsprävention. Zugleich schafft das zweistufige Verfahren, Beurkundung einerseits, Zustimmung andererseits, klare Zuständigkeiten. Auch die Möglichkeit der Rücknahme einer Zustimmung sowie die vorgesehene Strafbarkeit unrichtiger oder unvollständiger Angaben stellen wesentliche Verbesserungen dar. Problematisch ist die zusätzliche Belastung für die Ausländerbehörde, wie wir eben schon gehört haben. Von Anfang an haben wir vom Städtetag aber einen Punkt eingebracht, der leider bisher nicht aufgegriffen wurde, den ich aber für so wichtig halte, dass ich ihn heute noch einmal dafür werben möchte. Wir empfehlen, die verpflichtende Vorlage einer aktuellen erweiterten Meldebescheinigung des Anerkennenden vorzusehen. Dies würde bereits im Stadium der Beurkundung eine deutliche Reduzierung des Erfüllungsaufwandes bedeuten. Denn so würde es der Beurkundungsstelle ermöglicht, Fälle von Mehrfachanerkennungen frühzeitig zu erkennen und unzulässige Erklärungen schon vor der Weiterleitung an die Ausländerbehörde abzulehnen. Dadurch ließe sich der derzeit im Entwurf vorgesehene zusätzliche Prüfaufwand vollständig vermeiden oder zumindest wirksam auf mehrere Stellen verteilen. Eine solche Vorverlagerung ist in der Verwaltungspraxis besonders hilfreich, da missbräuchliche Anerkennungen regelmäßig durch im Ausland gemeldete Anerkennende vorgenommen werden und im Melderegister sämtliche minderjährige Kinder eindeutig zugeordnet sind. Die Einführung der erweiterten Meldebescheinigung würde somit Verfahren abkürzen, Ressourcen der Ausländerbehörde schonen und Missbrauchsanerkennung spürbar verbessern. Danke.
Vielen Dank, Herr Japs. Und nun darf ich um Stellungnahme bitten, Herrn Dr. Klaus Rittgen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten. Auch aus Sicht der Landkreise ist der Gesetzentwurf sehr zu begrüßen. Die Gremien des Deutschen Landkreistages haben sich wiederholt mit dem Problem missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen befasst, dessen praktische Relevanz unterstrichen und deutlich gemacht, dass das bisherige Recht nicht ausreicht, die missbräuchlichen Anerkennungen der Vaterschaft effektiv zu verhindern. Insoweit teilen wir ausdrücklich die gleichlautende Einschätzung, auf der auch der Gesetzentwurf beruht. Die nunmehr vorgeschlagene Reform, die in relevanten Fällen die Zustimmung der Ausländerbehörden zur Wirksamkeitsbedingung für die Anerkennung der Vaterschaft macht und für die Fälle zu Unrecht erteilter Zustimmungen die Rücknahme der Zustimmung und die Rückgängigmachung der Aufenthalts- bzw. staatsangehörigkeitsrechtlichen Folgen einer erteilten Zustimmung vorsieht, ist deshalb im Grundsatz zu begrüßen. Das aufenthaltsrechtliche Gefälle ist aus unserer Perspektive ein guter Anknüpfungspunkt dafür, um Missbräuche auszuschließen. Und die Ausschlusstatbestände sowie die Vermutungstatbestände werden auch dafür sorgen, dass die Ausländerbehörden nicht überlastet sind. Den Vorschlag des Städtetages wollen wir uns ausdrücklich anschließen. Wir haben darüber hinaus auch noch einige Anmerkungen im Einzelnen, die ich im Wesentlichen ausgeführt habe in meiner Stellungnahme. Ich will sie aber auch noch mal kurz ansprechen. Das wäre zunächst auch einer der Vermutungstatbestände. § 85b Absatz 2 Nummer 3 sieht im Moment eine 4-Jahres-Frist vor. Da könnten wir uns vorstellen, auf diese 4 Jahre zu verzichten und zu sagen, dass allein die Tatsache, dass mehrfach Anerkennungen vorgenommen worden sind, dafür spricht, sich den Sachverhalt etwas näher anzuschauen. Und wir finden auch, dass die Definition der missbräuchlichen Anerkennung noch mal auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Es muss aus unserer Sicht nicht, also die aufenthaltsrechtlichen Motive müssen aus unserer Sicht nicht das einzige, das maßgebliche Motiv sein. Es würde ausreichen, wenn sie Teil eines ganzen Motivbündels sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Rittgen. Und ich darf nun um Ihre Stellungnahme bitten, Frau Professor Dr. von Schelia. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich bedanke mich sehr für die Möglichkeit der Stellungnahme. Ich halte den Gesetzentwurf in seiner derzeitigen Fassung für nicht tragfähig. Er bricht, wie meine erste Vorrednerin schon gesagt hat, mit dem Grundgedanken des Abstammungsrechts und belastet in erheblicher Weise die grundrechtlich geschützten Positionen von Kindern und Eltern. Der zentrale Fehler liegt bereits darin, dass der Entwurf die Begründung rechtlicher Elternschaft aus dem Abstammungsrecht heraus in ein migrationsrechtliches Kontrollregime verschiebt. Das geltende Abstammungsrecht ist auf frühe, rechtssichere und kindeswohlgerechte Zuordnung elterlicher Verantwortung angelegt. Nunmehr wird der familiäre Status des Kindes in bestimmten Fallgruppen einem administrativen Vorbehalt des Aufenthaltsrechts unterstellt. Diese Kontrolle knüpft nicht an einen konkret individualisierten Missbrauchsverdacht an, sondern bereits an ein sogenanntes aufenthaltsrechtliches Gefälle. Die anschließenden Vermutungen und Gegenindizien arbeiten mit administrativ leicht feststellbaren, familienrechtlich aber ungeeigneten Kriterien und führen damit nicht zu einer treffsicheren Missbrauchsprüfung, sondern zu einer generalisierenden Verdachtslogik gegenüber ganzen Familiengruppen. Am schwersten wiegen die Folgen für die Kinder. Solange die Zustimmung fehlt, entsteht keine wirksame Vaterschaft. Das Kind bleibt ohne zweiten rechtlichen Elternteil und ohne die daran anknüpfenden Rechte, etwa Unterhalt, Sorge, Vertretung, Erbrecht und sozialrechtliche Absicherung. Gerade in den ersten Lebensmonaten schafft der Entwurf damit eine Lage rechtlicher Schutzlosigkeit für die Verletzlichsten. Besonders drastisch ist zudem die vorgesehene Rücknahme der Zustimmung mit Wirkung für die Vergangenheit. Damit bleibt der rechtliche Status des Kindes selbst nach zunächst erfolgter Anerkennung administrativ disponibel. Verfassungsrechtlich ist das hochproblematisch. Betroffen sind Artikel 6 Absatz 1 und das allgemeine Persönlichkeitsrecht, weil das Familienleben pauschal unter Missbrauchsverdacht gestellt und die Eltern einer intensiven behördlichen Ausforschung ausgesetzt werden. Betroffen ist auch Artikel 6 Absatz 2, weil die gemeinsam gewollte rechtliche Elternschaft unter einen zusätzlichen Verwaltungs- und Rechtfertigungsvorbehalt gestellt wird. Betroffen ist zudem das von Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit 6 Absatz 2 geschützte Interesse des Kindes an verlässlicher rechtlicher Zuordnung und stabiler elterlicher Verantwortung. Hinzu treten gewichtige gleichheitsrechtliche Bedenken aus Artikel 3. Der Entwurf errichtet ein Sonderregime für unverheiratete, binationale und ausländisch geprägte Familien, ohne dass dafür eine belastbare empirische Grundlage offengelegt wäre. Auch kollisions- und unionsrechtlich ist der Entwurf problematisch, weil er hinkende Statusverhältnisse erzeugen kann und die vom EuGH im Hinblick auf Artikel 21 AJUV entwickelten Anforderungen an die Anerkennung grenzüberschreitender Eltern-Kind-Verhältnisse nicht hinreichend berücksichtigt. Im Ergebnis führt der Entwurf das verfassungsrechtlich problematische Modell einer staatlich kontrollierten und korrigierbaren Elternschaft ein. Eine Vielzahl auch rechtmäßiger Familien gerät pauschal unter Verdacht und muss ihre Schutzwürdigkeit erst in einem zusätzlichen Verwaltungsverfahren nachweisen, bevor ihre Beziehung rechtliche Anerkennung erhält. Der Gesetzentwurf ist deshalb in seiner derzeitigen Fassung abzulehnen. Er bekämpft Missbrauch nicht treffsicher und richtet seine schwersten Folgen gegen diejenigen, die besonderen Schutz verdienen und sich am wenigsten selbst schützen können, die Kinder. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich darf Frau Susan Thiel bitten um ihre Stellungnahme.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete und Zuhörende. Der Gesetzentwurf greift in familiäre Beziehungen und von unverheirateten binationalen Familien ein, mit erheblichen praktischen Folgen, insbesondere für Kinder. Und ich möchte drei zentrale Kritikpunkte hier hervorheben. Erstens die strukturelle Ungleichbehandlung. Die Regelung knüpft faktisch nicht an die Übernahme von Verantwortung für ein Kind, sondern an den Aufenthaltsstatus der Eltern und wird künftig von zusätzlichen Voraussetzungen abhängig gemacht. Diese Familien geraten größtenteils pauschal in ein Prüfverfahren, obwohl sie tatsächlich Verantwortung für ein gemeinsames Kind übernehmen. Zweitens, erhebliche Rechtsunsicherheit zulasten der Kinder. Denn vorgeburtliche Anerkennungen werden faktisch ausgeschlossen. Und nach der Geburt folgt für viele Familien ein zusätzliches Prüfverfahren mit Bearbeitungszeiten von bis zu 4 Monaten. In der Praxis wird es deutlich länger sein. Das bedeutet konkret, Kinder bleiben über Monate ohne gesicherte rechtliche Zuordnung zu beiden Elternteilen. Und das betrifft ganz grundlegende Fragen. Wer ist rechtlich verantwortlich? Wer sichert den Lebensunterhalt? Wer ermöglicht den Zugang zur Krankenversicherung? Und wie wird die Staatsangehörigkeit geregelt? Und das gerade in einer der sensibelsten Phasen rund um die Geburt wird dieser Zugang zur rechtlichen Absicherung verzögert. Und hinzu kommt, dass selbst nach Eintragung die Situation unsicher bleibt, weil Anerkennungen noch bis zu 5 Jahre später rückwirkend aufgehoben werden können. Das ist aus unserer Sicht nicht mit dem Kindeswohl vereinbar. Denn Kinder brauchen von Anfang an verlässliche rechtliche Strukturen und keine monatelang oder gar jahrelange Schwebe. Drittens, die praxisferne und fehleranfällige Prüfmaßstäbe. Die Vermutungstatbestände arbeiten mit stark formalisierten Kriterien, etwa fehlender gemeinsamer Sprache, Fristversäumnissen oder einer zu kurzen Dauer des gemeinsamen Wohnens. Diese bilden aber die Lebensrealität vieler Familien nicht ab und können leicht zu Fehlbewertung führen und damit vorschnell einen Missbrauchsverdacht auslösen. Und auch dann, wenn tatsächlich Verantwortung für ein gemeinsames Kind übernommen wird. Gleichzeitig sollen Ausländerbehörden komplexe familienrechtliche Bewertungen treffen, bis hin zu Prognosen über zukünftige Eltern-Kind-Beziehungen. Das ist weder ihre originäre Aufgabe noch fachlich leistbar. Hinzu kommt die Dimension, rund 65% aller Vaterschaftsanerkennungen würden künftig überprüft, bei sehr wenig nachgewiesenen Missbrauchsfällen. Das steht unserer Meinung nach in keinem angemessenen Verhältnis zu den praktischen Folgen der Belastung. Unser Fazit ist daher, der Gesetzentwurf erschwert genau das, was eigentlich geschützt werden sollte, nämlich verlässliche Eltern-Kind-Verhältnisse. Und er verlagert die Risiken auf die Kinder. Und der Gesetzentwurf ist unserer Einsicht nach auch nicht vereinbar mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hat nämlich bereits in einer Entscheidung von 2013 hervorgehoben, dass es verfassungsrechtlich unzulässig ist, nicht verheiratete binationale und ausländische Elternpaare generell dem Verdacht auszusetzen, eine Vaterschaftsanerkennung allein aus aufenthaltsrechtlichen Gründen vorgenommen zu haben. Wir lehnen den Gesetzentwurf daher entschieden ab.
Vielen Dank, Frau Thiel. Das Wort hat nun Herr Thorsten Völker.
Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. Die seit 2017 geltende Regelung zur Verhinderung missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennung hat sich in der Praxis nicht bewährt und bedarf nach meiner Überzeugung dringend einer verbessernden Gesetzesänderung. Menschen, die missbräuchlich ein Anerkennungsverfahren betreiben, haben es unglaublich leicht, ihr Ziel zu erreichen. Alle Beteiligten, also die Beurkundenden und die Erklärenden, wissen, dass im Ergebnis die Erklärenden es schaffen werden, die Beurkundung zu erwirken. Bei der Wahl der Beurkundungsstelle können die Erklärenden zwischen allen Notaren, allen Jugendämtern und allen Standesämtern in Deutschland entscheiden. Sollte es sich also in einem Vorgespräch herausstellen, dass die beurkundende Person unbequeme Fragen stellt, so geht man einfach und sucht sich eine bequemere Beurkundungsstelle. Dazu kommen die weitreichenden Auslegungsmöglichkeiten der jetzigen Regelung, die den Beurkundenden praktisch freies Ermessen ermöglicht, ob sie den Vorgang wegen Missbrauchs an die Ausländerbehörde abgeben. Unter diesen Voraussetzungen kann eine effektive Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen nicht erfolgen. Die so beurkundeten Vaterschaftsanerkennungen sind für die Standesbeamter und Ausländerbehörden bindend in ihrer Wirkung und führen in diesen Fällen nach der alten Rechtslage immer dazu, dass das Ziel des Missbrauchs der Anerkennung auch erreicht wird. Das Kind wird regelmäßig deutscher Staatsangehöriger und die Mutter bekommt eine Aufenthaltserlaubnis. Es ist im Ergebnis viel leichter und rechtssicherer, sich durch missbräuchliche Vaterschaftsanerkennung Aufenthaltsrechte zu erschleichen, als dies durch eine Scheinehe jemals möglich war. Dieser Missbrauch muss nach meiner Überzeugung aufgehalten werden und hierfür ist der Gesetzesentwurf sehr gut geeignet. Die Idee des Gesetzes besteht darin, dass in gesetzlich beschriebenen, heikel erscheinenden Fallkonstellationen die Ausländerbehörde einer Vaterschaftsanerkennung zustimmen muss, damit diese wirksam wird, bevor es aus rechtlicher Hinsicht zu spät ist. Allein im Landkreis Harburg haben wir pro Jahr ca. 50 Vaterschaftsanerkennungen, die uns überraschen und die wir gerne überprüfen würden und die zum größten Teil unter den Zustimmungsvorbehalt des Gesetzesentwurfs fallen würden. Daher sehen wir diese Gesetzesänderung als sehr wichtig an. Ich unterstütze auch den Gedanken, dass Ausländerbehörden für die Zustimmungserteilung zuständig sein sollen. Sie, also wir, kennen die von der Anerkennung profitierenden Menschen. Wir kennen die Ausländerakte, wir wissen, wie die Situation um die Beteiligten ist und können die Situation so sehr gut einschätzen. Ferner verfügen Ausländerbehörden auch über die Erfahrung, solche strittigen Verfahren zu führen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Völker. Und die letzte Stellungnahme gibt nun Frau Dr. Sarah Wagner. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, eine Einschätzung aus Sicht der Ausländerbehörden abzugeben. Grundsätzlich ist der vorliegende Ansatz zur Verhinderung missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennung zu begrüßen. Positiv zu bewerten ist, dass der Gesetzentwurf sich bemüht, durch einen begrenzten Anwendungsbereich und die Formulierung von Vermutungstatbeständen den Arbeitsaufwand für die ohnehin überlasteten Ausländerbehörden so gering wie möglich zu halten, ohne dabei den Zweck des Gesetzentwurfs aus den Augen zu verlieren. Aus Sicht der Praxis sollte jedoch darüber nachgedacht werden, den Gesetzentwurf in unter anderem folgenden Punkten zu ergänzen. Den Standesämtern sollte ein Zugang zum Ausländerzentralregister bereitgestellt werden. Ohne eigenen AZR-Zugang ist zu befürchten, dass in eigentlich relevanten Fällen eine Beteiligung der Ausländerbehörde unterbleibt oder es vermehrt zu Nachfragen bei den ABHs über den aufenthaltsrechtlichen Status der Beteiligten kommt. Dies führt zu Verzögerungen und Mehraufwand. Um dem entgegenzuwirken, muss eine Prüfung des aufenthaltsrechtlichen Gefälles durch die Standesämter gewährleistet sein. Zudem sollte die Frist des 85c Absatz 3 mit Blick auf die Überlastung der Ausländerbehörden von 4 auf zumindest 6 Monate verlängert werden. Trotz der vorgesehenen Mitwirkungspflichten muss stets davon ausgegangen werden, dass Fälle innerhalb der Frist nicht zur Entscheidungsreife gelangen und weitere Sachverhaltsaufklärung nötig wird. Damit verbunden ist jedoch nicht zwingend eine Hemmung wegen fruchtlosen Ablaufens einer behördlichen Frist. Die Vorbereitung einer ablehnenden Entscheidung, um der Zustimmungsfiktion entgegenzuwirken und ein sich daran anschließendes verwaltungsgerichtliches Verfahren wären zeitintensiver, als wenn den Ausländerbehörden von Anfang an mehr Zeit für die Missbrauchsprüfung gegeben würde. Auch ein Rückgriff auf die vorgesehenen Vermutungstatbestände kann keine vollständige Abhilfe schaffen. Je nach Vermutungstatbestand wird es in der Praxis schwierig sein, dessen Vorliegen zu belegen. Einzelnen Vermutungstatbeständen kann außerdem nur eine geringe Beweiskraft zugerechnet werden. Exemplarisch sei hier 85b Absatz 3 Nummer 1 genannt, nachdem vermutet wird, dass eine Vaterschaftsanerkennung nicht missbräuchlich ist, wenn die Antragsteller seit mindestens 6 Monaten in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Dieser Ansatz birgt ein enormes Missbrauchspotenzial. Es besteht die Gefahr, dass sich die Antragsteller lediglich absprachegemäß unter derselben Wohnanschrift melden, ansonsten jedoch keine Vaterschaftsanerkennung begründende Beziehung besteht. Ein Hinweis auf die neue Rücknahmemöglichkeit des 85d greift dabei zu kurz. Denn in vielen Fällen wird die ABH nach Erteilung ihrer Zustimmung keine Kenntnis vom weiteren Fortgang des Falles haben. Sie gelangt unter Umständen also gar nicht in die Position, die Rücknahmemöglichkeit wirksam ausüben zu können. Dem sollte sich der Gesetzgeber bewusst sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Wagner. Wir haben damit alle Stellungnahmen gehört und kommen jetzt zur Fragerunde. Das Wort hat zunächst die CDU-CSU-Fraktion, Frau Kollegin Dr. Babender-Erde, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch ganz vielen Dank an alle Sachverständigen für Ihre Zeit, dass Sie heute hier sind. Bei der Vorbereitung auf die heutige Anhörung habe ich mich sehr gefreut, dass der vorliegende Gesetzentwurf mehrheitlich bei vielen Gutachten grundsätzlich begrüßt wird. Ebenso nehme ich die vorgetragenen konstruktiven Verbesserungsvorschläge sehr gerne mit in die weitere Arbeit. Denn uns ist es wichtig, dass wir hier ein praxistaugliches Gesetz schaffen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände heute hier sind und Damen und Herren aus der Praxis, nämlich aus den Ausländerbehörden, die nämlich die praktischen Auswirkungen auch am besten beurteilen können. Deswegen richten sich meine ersten beiden Fragen auch direkt an die Praxis, nämlich einmal an Herrn Thorsten Völker. Herr Völker, ich hätte gerne gewusst, Sie haben in Ihrem Sachverständigengutachten ausgeführt, dass Sie für den Landkreis Harburg zum Beispiel schätzen, dass mindestens 90% der verdächtigen Vaterschaftsanerkennung von Notaren beurkundet wurden. Könnten Sie das noch ein wenig erläutern? Wie kommt das und was würde sich mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verbessern? Und von Frau Dr. Wagner würde ich gerne wissen, der Entwurf nimmt ja die sogenannten Positivstarter aus dem Anwendungsbereich heraus. Sie haben es in Ihrer Stellungnahme bereits angesprochen. Sie sehen das kritisch. Könnten Sie das noch etwas ausführen?
Wir kommen zur direkten Beantwortung. Ich bitte erst Herrn Völker, dann Frau Dr. Wagner.
Frau Dr. Babender-Erde, vielen Dank für die Frage. Es ist einfach festzustellen, dass wir eine so hohe Anzahl an notariell abgegebenen Vaterschaftsanerkenntnissen haben, die uns in der Ausländerbehörde letztendlich erreichen. Wir erfahren von diesen Fällen, wenn ein Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis von der Mutter gestellt wird. Die Mutter bekommt die Aufenthaltserlaubnis, weil sie aufgrund einer Vaterschaftsanerkennung ja nun mal ein deutsches Kind hat. Und in diesem Verfahren erfahren wir dann auch immer, wo diese Vaterschaftsanerkenntnis abgegeben wurde. Wir haben diese Zahlen natürlich nie gezählt mit 90%, aber das war die vorsichtigste Schätzung meiner Kollegen in der Ausländerbehörde. Und wir können einfach nur sagen, dass wir eine sehr geringe Anzahl von Notaren haben, die eine sehr hohe Anzahl von Vaterschaftsanerkenntnissen abgeben. Wir haben insbesondere im Zusammenhang mit vietnamesischen Staatsangehörigen sehr viele Vaterschaftsanerkenntnisse, die in Berlin abgegeben werden. Wir haben in Bezug auf ghanaische Staatsangehörige sehr viele Vaterschaftsanerkenntnisse, die in Hamburg abgegeben werden. Und diese Häufung ist schlicht und einfach festzustellen.
Ja, danke für die Frage. Ich gehe gerne darauf ein, warum ich der Meinung bin, dass auch die Positivstarter in den Anwendungsbereich fallen sollen. Wir sehen ja im vorliegenden Gesetzentwurf, Inhaber eines Schengen-Visums sollen ein aufenthaltsrechtliches Gefälle auslösen. Aus meiner Sicht besteht kein Grund, warum man hier eine Differenzierung zu den Positivstartern vornehmen sollte. Denn auch bei diesen liegt kein gesicherter Aufenthaltsstatus vor. Sie sind auch nur zu Kurzaufenthalten berechtigt. Man muss sich das zum Beispiel so vorstellen, Personen mit einer Gestattung im Asylverfahren, die lösen dieses aufenthaltsrechtliche Gefälle aus. Wenn ich jetzt eine Person habe, die unter die Positivstarter fällt, kommt hier rein, ist visumsfrei eingereist, ist hier, will die Vaterschaft anerkennen. Würde er damit nicht unter den Anwendungsbereich des Gesetzentwurfs fallen, weil er eben kein aufenthaltsrechtliches Gefälle auslöst, hat er allerdings einen Asylantrag gestellt, damit hat er dann eine Gestattung, dann würde er wieder ein aufenthaltsrechtliches Gefälle auslösen. Das macht aus Sicht der Praxis meiner Meinung nach keinen Sinn. Und die Bundesregierung hat ja auch, also dieser Vorschlag, die Positivstarter aufzunehmen, wurde ja auch vom Bundesrat in seiner Stellungnahme aufgegriffen. Die Bundesregierung hat daraufhin erwidert, dass ja auch viele dieser Personen nur 90 Tage sich im Bundesgebiet aufhalten dürfen und dann ausreisepflichtig würden. Darauf würde ich mich allerdings in der Praxis nicht verlassen, weil 90 Tage, das kann sich auch zeitlich einfach überschneiden. Von daher würde ich dafür plädieren, auch die Positivstarter aufzunehmen, weil sie vom Aufenthaltsstatus her mit den Inhabern eines Schengen-Visums vergleichbar sind.
Vielen Dank. Das Fragerecht hat Herr Kollege Haug von der AfD.
Dankeschön. Ich bedanke mich auch bei den Sachverständigen für ihre jeweiligen Vorträge. Und ich habe zwei Fragen an Professor Dörich, dazu eine Vorbemerkung. Da entnehme ich eine Bemerkung aus dem Gutachten von Herrn Völker, der ganz am Ende seines Gutachtens Folgendes schreibt. Ich bitte um Prüfung, ob die missbräuchliche Abgabe einer Anerkennung ohne besondere Regelung strafrechtlich relevant ist. Eine nicht unwichtige Frage. Deshalb zwei Fragen an Professor Dr. Dörich. Erstens mal, glauben Sie, dass die missbräuchliche Vaterschaftsanerkennung unter einen Straftatbestand subsumierbar ist? Und zweitens, wenn Sie das nicht glauben, glauben Sie, dass es sinnvoll wäre, einen speziellen Straftatbestand zu schaffen? Dankeschön.
Herr Abgeordneter, ich glaube, dem Missbrauch sollte man auf anderem Wege entgegentreten als im Wege des Strafrechts. Aber konkret zu Ihren Fragen, ich habe das tatsächlich mal überprüft. Es sieht so aus, dass es nicht unter eine Strafbarkeit fällt, weil es sehr hohe Anforderungen gibt an die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung. Welche Stelle überhaupt befugt ist, eine eidesstattliche Versicherung entgegenzunehmen und dass diese Voraussetzungen hier nicht erfüllt sind. Ich würde aber, wie gesagt, nicht den Weg des Strafrechts wählen. Er hat in verschiedensten Bereichen keinen Erfolg gehabt, sondern dass man hier die Tatbestände des Missbrauchs besser fasst, als das bisher der Fall ist.
Vielen Dank. Die Fragen stehen nun bei der SPD. Herr Kollege Demir, bitte schön.
Auch von meiner Seite vielen Dank an die Sachverständigen. Für uns, das ist auch in den Stellungnahmen zu sehen, dass grundsätzlich bewertet wird, dass das ein legitimes Interesse, legitimes Ziel ist, missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen zu verhindern. Das sehen wir auch so. Wir sehen aber auch natürlich, dass wir die Bürokratie auch in diesem Kontext abbauen sollten. Deshalb sind wir da ein bisschen vorsichtiger, wenn es um kompliziertere Verfahren geht oder, wie jetzt gesagt, die Ausweitung des Adressatenkreises. Wir haben jetzt von 65.000 Menschen gesprochen. Ich wüsste jetzt noch nicht, ich habe es nicht errechnet, was es bedeuten würde, wenn wir jetzt da auch noch viele, viele, viele andere Länder noch da hinzufügen. Ich könnte mir vorstellen, dass das wiederum zu einer weiteren Bürokratisierung führen würde. Und für meine Fraktion ist es natürlich wichtig, kommunikativ, aber auch inhaltlich, dass nicht der Verdacht entsteht, dass wir einen Generalverdacht äußern in die Richtung der Personen. In die Richtung geht auch meine erste Frage an Frau Professorin Schelia. Wir haben ja im Paragraphen 85a einige Aussteuerungen vorangebracht. Haben Sie noch Fallgruppen, wo Sie sagen, Herr Demir, da könnte man auch noch darüber nachdenken, weil hier der Missbrauch gar nicht vorhanden sein kann? Haben Sie vielleicht solche Fälle noch, die Sie mit uns teilen können? Dann an Herrn Franke eine Frage. Inwiefern sieht der Entwurf Maßnahmen vor, um zu verhindern, dass Kinder durch eine verzögerte, verweigerte oder rückabgewickelte Anerkennung in eine rechtliche Instabilität geraten? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Vorweg, ich tue mich sehr schwer, hier über Detailkorrekturen zu sprechen, weil der Zugriff des Entwurfs insgesamt so problematisch ist, weil eben die staatliche Kontrolle von Familiengründung und der pauschale Missbrauchsverdacht und die Verlagerung des familienrechtlichen Verfahrens in ein ausländerbehördliches Verfahren besteht auch weiterhin, wenn man in Ausnahmen nachjustiert. Wenn man auf die Einzelregelungen schaut, dann zeigt sich vor allem, dass viel zu viele Familien, die keine missbräuchlichen Ziele verfolgen, in dieses Zustimmungserfordernis und damit in diesen Legitimationsdruck hineinfallen. Und der Entwurf nennt Gegenindizien. Die sind administrativ gedacht, aber familienrechtlich ungeeignet und auch lebensfremd. Und das gilt zum einen für Unterhalt und Umgang, die bei ungeborenen oder sehr kleinen Kindern gar nicht greifen können. Aber das gilt auch für die Anknüpfung an staatliche Register, deutsche Register insbesondere. Und gerade diese 18-Monats-Frist für einen gemeinsamen Hauptwohnsitz ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil sie ist schon deshalb untauglich, weil das über die Dauer einer Schwangerschaft hinausgeht. Vor allem ist aber das formale Zusammenwohnen kein tragfähiges Indiz für eine gelebte oder gewollte Elternverantwortung. Familiäre Verantwortung wird in sehr, sehr vielen legitimen Konstellationen gerade nicht in einem formal nachweisbaren gemeinsamen Haushalt gelebt, sei es wegen Wohnraummangel, sei es wegen Arbeitsmobilität. Und die Regelung erfasst unnötigerweise auch Familien, die tatsächlich zusammengelebt haben, die es aber nicht über ein deutsches Melderegister nachweisen können, etwa weil sie im Ausland zusammengelebt haben oder weil die Anmeldung aus anderen Gründen nicht erfolgt ist, zum Beispiel wegen überlasteten Ämtern. Und der Fokus müsste deshalb für diese Gegenindizien deutlich stärker auf der sozialfamiliären Verantwortung liegen und dem gelebten oder vor der Geburt geplanten Familienleben. Und dabei sollte es meiner Ansicht nach ausreichen, wenn die geplante oder gelebte Elternverantwortung durch alte staatliche Versicherung glaubhaft gemacht wird. Das kann auch schon vorgeburtlich dann greifen. Ein Vollbeweis ist einerseits nicht sachgerecht, andererseits auch einfach nicht realistisch, weil es um höchstpersönliche Umstände geht, wie eben Bindung und Beziehung. Man könnte auch an automatisierte Einbindungen von Jugendämtern oder sonstigen Jugendhilfeträgern denken. Aber auch das ist letztlich nur eine Korrektur an den Rändern eines Modells, was insgesamt verfassungsrechtlich problematisch ist, weil es Familien unter Verdacht stellt und ihr Privatleben zum Gegenstand behördlicher Ausforschung macht. Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also zum ersten Punkt der Verzögerung, wie dem entgegengewirkt wird oder den Risiken, die sich dafür fürs Kind ergeben. Da meine ich, das passiert nach dem aktuellen Entwurf relativ konsequent und wirksam. Und zwar über die Zustimmungsfiktion in § 85c Absatz 3 Satz 1. Da ist ja momentan vorgesehen, dass innerhalb von 4 Monaten die Zustimmung als erteilt gilt. Das ist natürlich ein ganz klarer Treiber für die Ausländerbehörden, schnell zu entscheiden. Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, oder das Gesetz sieht die Möglichkeit der Hemmung dieser Frist durchaus vor. Da finde ich, ist dann aber ein guter Sicherungsmechanismus der 60a Absatz 2 Satz 4 Aufenthaltsgesetz, aus dem sich dann ergibt, dass zumindest für die Dauer des laufenden Zustimmungsverfahrens, ob es nun 4 Monate dauert oder 6 Monate wegen der Hemmung, ein Anspruch auf Aussetzung der, ein Anspruch auf Duldung besteht, also Aussetzung der Abschiebung. Insoweit, ja, würde ich sagen, begegnet man dem Risiko der Verzögerung ganz gut. Für den Fall der Versagung gibt es, guckt das Ganze natürlich immer so ein bisschen aus Rechtsschutzmöglichkeiten, Gesichtspunkten an. Da gibt es halt die Schutzlücke, die ich eben auch schon in meinem Statement angesprochen habe. Und zwar für den Fall, dass man keine, also nach dem aktuellen Entwurf könnte man das so lesen, also der gibt der Deutung Raum zu sagen, es kommt nicht mehr auf die Vollziehbarkeit der behördlichen Entscheidung ab. Damit, das heißt, ich habe eine behördliche Entscheidung und zu dem Zeitpunkt endet dann dieser Anspruch auf Duldung. Das ist eine schlechtere Stellung als im aktuellen Recht nach meiner Lesart. Und da würde ich sagen, hat sich eigentlich der bisherige Ansatz, auch mit Blick auf das dahinterstehende verfassungsrechtliche Recht nach Artikel 19.4 auf effektiven Rechtsschutz bewährt. Und da würde ich dann durchaus Nachsteuerungsbedarf sehen. Vielen Dank.
Dankeschön. Das Fragerecht haben nun die Grünen. Frau Kollegin Polat, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Sachverständigen. Meine Fraktion hat ja schon in der Einbringung deutlich gemacht, dass die Bundesregierung hier eine rote Linie überschreitet, weil wir die Einschätzung teilen, dass dieser Gesetzentwurf weniger im Aufenthaltsrecht zu regeln ist, sondern ganz klar das Familienrecht tangiert. Aber hier, wie die Sachverständige Frau Dr. Schibut ja auch vom Deutschen Juristenbund gesagt hat, einen fundamentalen Bruch begeht beim Familienrecht, Abstammungsrecht hier tangiert ist und ein Sonderregime für internationale Familien schafft. Insofern gehen meine beiden Fragen auch an den Deutschen Juristinnenbund. Frau Dr. Schabut, ich möchte Sie gern fragen, Sie haben ja ganz klar gesagt, dass dieser Gesetzentwurf gegen die Verfassung verstößt. Und Frau Thiel ist ja auch schon auf die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung eingegangen. Vielleicht könnten Sie hierzu noch mal ausführen im Konkreten, weil ich glaube, doch die verfassungsrechtlichen Fragen hier doch einmal grundlegend anzusprechen sind. Wir sehen das überhaupt nicht bei der Ausländerbehörde und sehen auch, dass die Ausländerbehörden das bei aller Kompetenz nicht deren Aufgabe ist. Und ich muss es hier so deutlich sagen, weil ich 20 Jahre Kommunalpolitik gemacht habe, ich mich schon wundere, dass die kommunalen Spitzenverbände hier nicht sehen, was da auf die Ausländerbehörden zukommt. Und ich bin viel, Herr Völker, wir haben ja darüber gesprochen, in Ausländerbehörden unterwegs. Also Sie binden sich da was ans Bein. Deswegen bin ich etwas irritiert, dass Sie so positiv dazu sprechen.
Ja, vielen Dank. Ich gehe da gerne noch mal drauf ein, weil auch ich habe den Eindruck, dass wir hier tatsächlich die verfassungsrechtlichen Vorgaben ziemlich aus dem Blick verlieren. Hier wurde ja gesagt, dass der Gesetzentwurf für geeignet gehalten wird. Das mag so sein. Das reicht aber nicht aus, dass der Gesetzentwurf verfassungsmäßig ist. Denn zu einer Verfassungsmäßigkeit gehört, dass man ein legitimes Gesetzesziel verfolgt, dass man dann eine geeignete Maßnahme ergreift. Und vor allem, und das ist der Punkt, muss dieses Gesetzesvorhaben verhältnismäßig sein. Und das ist genau der Kern der Kritik, dass dieser Eingriff hier überhaupt nicht verhältnismäßig ist. Er trifft schon mal eine viel zu große Gruppe, weil er pauschal, das wurde ja hier mehrfach angesprochen, alle Familien mit einem sogenannten Aufenthaltsrechtsgefälle unter den Generalverdacht stellt, dass sie missbräuchlich die Vaterschaft anerkennen. Und dazu hat sich das Bundesverfassungsgericht 2013 ganz klar geäußert. Ich zitiere das Bundesverfassungsgericht. Es ist verfassungsrechtlich nicht hinzunehmen, wenn nicht verheiratete ausländische oder binationale Elternpaare, die keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, generell dem Verdacht ausgesetzt werden, die Vaterschaftsanerkennung allein aus aufenthaltsrechtlichen Gründen vorgenommen zu haben. Und weiter erfolgt die Vaterschaftsanerkennung nicht gezielt gerade zur Umgehung der gesetzlichen Voraussetzungen eines Aufenthaltsrechts, rechtfertigt das Staatsangehörigkeits- und aufenthaltsrechtliche Gesetzesziel der Regelung nicht den Betroffenen die Vaterschaftsanerkennung zu verwehren. Also das ist sozusagen, es steht schwarz auf weiß, schon 2013 vom Bundesverfassungsgericht geschrieben. Und von daher sehe ich überhaupt nicht, wie man hier sozusagen, also erst recht, greift es doch, wenn man in Zukunft allen Kindern qua Geburt die rechtliche Absicherung durch einen Vater verwehren will, wenn das Bundesverfassungsgericht das schon für die nachträgliche Anfechtung festgestellt hat. Zum Zweiten, es wurde ja hier gefragt, irgendwie könnte man mit den Mitteln des Strafrechts oder so dagegen vorgehen. Ein Gesetz darf eben auch nicht zu weit greifen, wenn es mildere Mittel gibt, die den Gesetzeszweck erreichen würden. Und auch das finde ich einen ganz wichtigen Punkt aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive. Der Gesetzgeber hat erstmal zu prüfen, ob es nicht mildere Mittel gäbe, die weniger eingreifend sind und weniger viele Familien unter den sozusagen Zustimmungsbedarf stellen würden. Hier fiel das Wort Scheinvaterschaft. Aus familienrechtlicher Sicht ist das nicht zutreffend. Es ist immer eine statusrechtliche Vollvaterschaft mit allen Pflichten für den Elternteil. Und da gibt es zum Beispiel den Straftatsbestand, dass wenn jemand dauerhaft den Unterhalt für ein Kind nicht leistet, dass das strafbewehrt ist. Mir ist nicht bekannt und es wird in diesem Gesetzentwurf auch nicht ausgeführt, dass der Gesetzgeber überhaupt mal geprüft hat, ob man hier nicht andere Möglichkeiten hat, Eltern in die Pflicht zu nehmen und damit eben auch zu verhindern, dass Eltern leichtfertig, diejenigen, die das vielleicht nicht aus Versorgungs- und Verantwortungsgefühl tun, leichtfertig so eine Vaterschaftsanerkennung abgeben. Und vor diesem Hintergrund, genau, scheint es mir, dass hier wirklich gravierende verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Es gibt noch weitere Punkte, die das Bundesverfassungsgericht eigentlich schon vorweggenommen hat, nämlich die Frage, kann man in allen Fällen verlangen, dass eine leibliche Vaterschaft nachgewiesen wird? Auch dazu hat sich das Bundesverfassungsgericht 2013 geäußert, dass es nicht verfassungsgemäß ist, ein gravierender Eingriff in das Familiengrundrecht der Familien zu verlangen, ohne Anlass einfach eine leibliche Abstammung nachweisen zu müssen. Auch hier sehe ich nicht, dass irgendwie Bezug genommen wird in diesem Gesetzentwurf. Abgesehen davon, hat Professorin von Schlier schon angesprochen, gibt es auch gleichheitsrechtliche Bedenken. Die Kinder werden hier ungleich behandelt aufgrund der Herkunft der Eltern und aufgrund ihrer Abstammung. Wenn Sie in Artikel 3 Absatz 3 reingucken, sind das genau zwei Kriterien, an die eine Differenzierung gesetzgeberisch nicht angeknüpft werden kann. Auch das lese ich im Gesetzentwurf dazu kein Wort. Und genau, vielleicht belasse ich es erstmal dabei.
Vielen Dank. Die nächsten Fragen stellt nun die Fraktion Die Linke. Herr Kollege Hoss, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen. Ich möchte gleich mal zu Beginn den Kollegen Demir beruhigen. Der Verdacht, dass hier ein neuer Generalverdacht geschaffen wird, der entsteht nicht, der ist schon da. Deshalb meine Fragen auch an die Praxis, an den Paritätischen. Frau Thiel, können Sie bitte noch einmal etwas anschaulicher schildern, welche konkreten Auswirkungen denn das geplante Überprüfungsverfahren auf die betroffenen Kinder hat? Um die geht es ja hier eigentlich. Und Sie haben auch ausgeführt, dass mit dem Gesetzentwurf vorgeburtliche Vaterschaftsanerkennung faktisch verhindert würden. Welche praktischen Folgen hat das denn für die Betroffenen?
Ja, vielen Dank. Auch nochmal zur Frage zu den Kindern, denn das sind die großen Leidtragenden hier von diesem Gesetzentwurf, denn das geplante Zustimmungsverfahren nimmt Verzögerung bewusst in Kauf. Und das zentrale Problem ist nun mal diese entstehende rechtliche Schwebephase. Kinder werden über Monate keine gesicherte rechtliche Zuordnung zu beiden Elternteilen haben. Und was bedeutet das jetzt ganz konkret für die Praxis? Bei unverheirateten Eltern dieser Gruppe, der fast Gruppe, steht der Vater nach der Geburt nicht in der Geburtsurkunde. Es gibt also keine rechtliche Vaterschaft. Der Zugang zu Krankenversicherung, zu Sozialleistungen und die Klärung der Staatsangehörigkeit wird sich verzögern. Gleichzeitig fehlen Unterhaltsansprüche des Kindes und ganz praktisch kann der Vater auch gar kein Elterngeld beantragen, keine Elternzeit nehmen. Das bedeutet, was eigentlich von Anfang an klar sein sollte, wer rechtlich Verantwortung trägt, das wird aufgeschoben und zwar nicht auf 4 Monate Bearbeitungszeit der Ausländerbehörde. Nein, hinzu werden kommen noch Wartezeiten für Termine beim Standesamt, bei der Ausländerbehörde, das Aufsuchen von Beratungsstellen. Also ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, aber viele Betroffene werden sehr verunsichert sein, warum ihnen auf einmal mit einem großen Missbrauch begegnet wird. Und das müssen Beratungsstellen erstmal auffangen. Ja, und diese Verzögerungen, die werden sich auf jeden Fall auswirken zulasten der Kinder. Und das ist aus unserer Sicht einfach nicht vereinbar mit dem Kindeswohl. Im Ergebnis, das wurde jetzt auch schon öfter gesagt, werden Kinder damit abhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern unterschiedlich behandelt. Und das darf nicht sein, denn Kinder brauchen verlässliche rechtliche Strukturen und nicht dauerhafte Vorläufigkeit. Genau, und zur anderen Frage der vorgeburtlichen Anerkennung, wo wir sagen würden, ja, die werden faktisch weitgehend ausgeschlossen, also insbesondere beim ersten Kind. Es gibt ja diesen einen Tatbestand, der es zumindest bei Geschwisterkindern mit Eintrag im deutschen Geburtenregister ermöglicht. Aber bei dem ersten Kind sehen wir das als faktisch ausgeschlossen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass zentrale Nachweise vor der Geburt gar nicht erbracht werden können. Also der DNA-Test, der ist erst nach Geburt möglich und das wird das gesamte Verfahren zwangsläufig einfach verzögern. Unterhaltsleistungen oder der gelebte Umgang mit dem Kind lässt sich auch nur schwer vor Geburt nachweisen. Und hinzu kommt, dass in den meisten Fällen die Ausländerbehörde eingeschaltet werden wird, also mit vorgesehenen Bearbeitungszeiten von bis zu 4 Monaten. Das heißt, selbst wenn ein Antrag vor der Geburt überhaupt möglich ist, wird es zeitlich für viele Familien schlicht und ergreifend nicht mehr realistisch, die Anerkennung noch vor der Geburt abzuschließen. Und gerade für unverheiratete Eltern ist die vorgeburtliche Anerkennung zentral, weil nur so von Anfang an rechtliche Klarheit auch besteht. Diese Klarheit wird aber systematisch verzögert. Wir sehen in der Praxis auch weitergehende Auswirkungen. Wir haben Fälle, in denen schwangere Personen ohne gesicherte Vaterschaftsanerkennung im Asylverfahren zum Beispiel umverteilt werden, und zwar weg vom Wohnort des Vaters. Also das kann also auch dazu führen, dass der Vater bei der Geburt nicht anwesend ist, dass die Unterstützung im Wochenbett fehlt, dass so auch der Aufbau von einer Vater-Kind-Beziehung auch natürlich beeinträchtigt wird. Und diese Zeit lässt sich nicht nachholen. Und weitere Problemlagen, die das Ausbleiben der vorgeburtlichen Anerkennung mit sich führen kann, sind auch nachgeburtliche Trennung. Also Eltern trennen sich auch. Und fehlende nachgeburtliche Verantwortungsübernahme der dann noch nicht eingetragenen Väter sind leider durchaus auch keine seltenen Einzelfälle. Und wenn man das vermeiden will, braucht es ganz klare Regelungen, die vorgeburtliche Anerkennung zumindest ermöglichen und ein Verfahren, das schneller, einfacher und verlässlicher ist.
Vielen Dank. Wir können zu einer zweiten Fragerunde kommen für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Kollegin Dr. Babben der Erde.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann habe ich eine Frage an Herrn Professor Dr. Dörig und eine an Frau Dr. Wagner. Lieber Herr Professor Dörig, nach dem Gesetzentwurf wird vermutet, dass die Anerkennung der Vaterschaft nicht missbräuchlich ist, wenn die Antragsteller, also Mutter und Anerkennender, seit mindestens 6 Monaten in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Halten Sie diesen Vermutungstatbestand für geeignet, um den Missbrauch bei Vaterschaftsanerkennung einzudämmen, und wird diese auch dem Kindeswohl gerecht? Und meine Frage an Frau Wagner. Die Ausländerbehörden müssen oft zahlreiche Nachweise einholen, Geburtenregisterauszüge, Auskunft des Einwohnermeldeamtes und so weiter. Dies ist mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden. Bewerten Sie von daher die in § 85c Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes vorgesehene Zustimmungsfiktion nach 4 Monaten als angemessen?
Ja, Frau Abgeordnete, ich halte diesen Vermutungstatbestand für ungeeignet. In dem Punkt, das ist vielleicht einer der wenigen, wo sich sozusagen die Familienrechtler und die Ausländerrechtler, die hier am Tisch sitzen, treffen. Also das reine Zusammenleben sagt nichts über eine sozial-familiäre Beziehung aus. Und hier kommt hinzu, dass es nicht auf ein Zusammenleben des Kindes mit dem Anerkennenden abgestellt wird, sondern das Kind, sondern das Anerkennenden mit der Mutter. Also es ist gar nicht erforderlich, dass das Kind mit in dem Haushalt lebt. Das kann noch im Ausland leben oder das kann bei dem leiblichen Vater leben, bei anderen Leuten leben. Aber das, was die Gleichstellung mit einem leiblichen Vater ausmacht, das Bundesverfassungsgericht spricht von Übernahme von Elternverantwortung, von sozial-familiärer Beziehung. Das kann doch nur durch eine Gemeinsamkeit von Vater und Kind entstehen, also Mann und Kind. Und wenn die nicht hier zusammen wohnen müssen, dann kann ich da keine Vermutung drauf stützen. Also das halte ich von daher für völlig ungeeignet. Einer der krassesten Punkte des ansonsten technisch gut gemachten Gesetzentwurfs. Und der Zeitraum von 6 Monaten ist natürlich auch sehr kurz, wenn man, wie hier schon mehrfach angesprochen, auf eine stabile Beziehung zu dem Kind abstellt. Wenn Sie also jetzt ändern würden und sagen, ja, also wir ersetzen Mutter durch Kind, dass der Anerkennende diese Beziehung zum Kind haben muss. Da gibt es im Paragraphen 1600 Absatz 3 BGB die Regelung, dass es über längere Zeit zwischen diesen beiden, also dem Mann und dem Kind, eine sozial-familiäre Beziehung bestehen muss. Paragraph 1600 Absatz 3, längere Zeit. 6 Monate ist dafür zu wenig.
Ja, ich habe es ja schon beim Eingangsstatement gesagt, also diese 4 Monate sind viel zu kurz, wenn man sich anschaut, wie ja die Ausländerbehörden ja sowieso derzeit überlastet sind. Und es kommen neue Aufgaben hinzu, obwohl es grundsätzlich sachgerecht ist, dass jetzt auch die Ausländerbehörden diese Zustimmung bei aufenthaltsrechtlichen Gefällen erteilen müssen. Sie haben schon gesagt, man muss Nachweise einholen als Ausländerbehörde. Wir haben keinen Zugang zum Beispiel aufs Geburtenregister. Bedeutet zum Beispiel bei so Mehrfachanerkennungen müssen wir aufs Standesamt zugehen und uns entsprechende Auskünfte einholen. Wir können natürlich auf die Kollegen vom Standesamt zugehen, eine Frist setzen etc., aber dennoch sind wir halt von denen abhängig. Wo ich allerdings noch fast ein größeres Problem sehe, ist, dass die Hemmung der Frist nur dann eintritt, wenn von Seiten der Beteiligten ein fruchtloses Ablaufen von der behördlichen Frist bzw. die unentschuldigt nicht zu einer behördlichen Vorsprache erscheinen. Der Gesetzentwurf bzw. die Begründung sagt ja, das wurde deshalb, oder der Hintergrund ist, dass man sagt, die Antragsteller sollen dadurch nicht in die Position gelangen, das Verfahren für sich zu verzögern. Aber genau dieses Problem sehe ich eigentlich in der Praxis. Weil nur weil die Unterlagen vorlegen müssen, heißt es nicht, dass die auch was Brauchbares vorlegen. Das heißt, die könnten uns theoretisch auch einfach füttern mit Unterlagen. Die sind zwar dann kein fruchtloses Ablaufen, aber sie sind auf jeden Fall nicht genügend, um auch wirklich zu einer Entscheidung zu kommen. Und wenn dann ein Sachbearbeiter sieht, oder läuft jetzt diese 4-monatige Frist ab, steigt der unter Umständen früher in eine ablehnende Entscheidung ein, als er das unbedingt müsste. Also muss ich bei einer ablehnenden Entscheidung ja auch noch ein Anhörungsverfahren etc. pp. Durchführen. Das kostet alles viel mehr Zeit und Ressourcen bei einer Ausländerbehörde, als wenn man sagt, gebt uns doch einfach ein paar mehr Monate mehr Zeit, um wirklich ordnungsgemäße Sachverhaltsaufklärung zu betreiben. Weil viele dieser Vermutungstatbestände werden sich ja auch nur dadurch klären lassen, dass die Antragsteller persönlich bei der Ausländerbehörde Vorsprechen zum Beispiel, der Vermutungstatbestand mit der sprachlichen Verständigung. Und das sind alles Aspekte, die man in der Praxis zeitlich einrechnen muss. Deswegen plädiere ich sehr stark dafür, diese 4-monatige Frist noch etwas auszudehnen.
Vielen Dank. Die nächsten Fragen stellt Herr Haug, AfD, bitte schön.
Dankeschön. Ich habe noch mal eine Frage an Professor Dörich. Und zwar wurde ja von zwei Sachverständigen hier jetzt die Auffassung vertreten, dieser Gesetzentwurf sei verfassungswidrig. Ich entnehme Ihren Ausführungen und den Ausführungen anderer Sachverständiger, dass Sie dies anders sehen. Können Sie erläutern, weshalb Sie dies anders sehen?
Ja, ich sehe es in der Tat anders. Und zwar ist die zitierte Entscheidung von 2013 vor einem ganz anderen Hintergrund ergangen. Da ging es um die Entziehung, der nachträgliche Entziehung der Staatsangehörigkeit. Das haben wir hier in dem präventiv orientierten Gesetzentwurf nicht. Das ist tatsächlich ein gravierender Eingriff, die Staatsangehörigkeit zu entziehen. Hier entsteht die Staatsangehörigkeit erst gar nicht, wenn Missbrauch vorliegt. Insofern ist die Entscheidung von 2013 des Bundesverfassungsgerichts nur begrenzt heranzuziehen. Aber auch diese Entscheidung hat gesagt, dass es darauf ankommt, ob eine sozial-familiäre Beziehung zwischen anerkennendem Vater und Kind existiert, Rand Nummer 43 etwa. Und das ist ja ein Kriterium, auf das dieser Gesetzentwurf abstellt. Hinzu kommt, dass es ja eine neuere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gibt, von 2024. Und da wird gerade die Elternverantwortung sehr stark hervorgehoben, dass man also nicht einfach nur das Recht bekommt, Vater zu sein, sondern derjenige, der sich da eintragen lässt, der muss auch die Bereitschaft zeigen, Verantwortung zu übernehmen. Das tut er zum Beispiel durch Leistung von Unterhaltszahlung, durch Zuwendung, Besuch von dem Kind, diese Tatbestände, die hier im Gesetzentwurf geregelt sind. Also ich sehe das gerade auch durch die neuere Verfassungsrechtsprechung von 2024 absolut gedeckt. Und die Stellung des Vaters, da kommt es eben darauf an, dass er tatsächlich die Vaterschaft übernehmen will. Nicht nur eine Scheinvaterschaft, sondern eine wirkliche Vaterschaft übernehmen will.
Vielen Dank. Die nächsten Fragen stellt Frau Kollegin Wecke für die SPD.
Ja, vielen lieben Dank. Auch von mir ein herzliches Danke an die Sachverständigen und die Ausführungen. Ich hätte jetzt noch mal zwei Fragen an Frau Professorin Schelia, weil auch unser Bestreben natürlich ist, gerade das Kindeswohl so wenig wie möglich zu gefährden und auch natürlich zu schauen, dass es keine Überlastung der Ausländerbehörden gibt. Und deswegen zum einen die Frage, dass also Rechtsbehelfe gegen die Rücknahme der Zustimmung haben nach dem aktuellen Gesetzentwurf keine aufschiebende Wirkung. Wie betrachten Sie das gerade eben im Hinblick auf das Kindeswohl? Und dann ansonsten hatten Sie in Ihrem Eingangsstatement kurz Entscheidungen des EuGHs angesprochen und wie es eben mit europäischen Staatsangehörigen ist und dass Sie da verfassungsrechtliche Zweifel haben oder zumindest europarechtliche Zweifel. Ich würde Sie einfach gerne noch mal bitten, dazu auszuführen, damit wir nachvollziehbaren können, was es im Zweifel für den Anwendungsbereich bedeutet.
Ja, vielen Dank, Frau Wegge. Zunächst zu der ersten Frage. Die Rechtsbehelfe gegen die Rücknahme der Zustimmung haben keine aufschiebende Wirkung. Ja, der eigentliche Problempunkt ist aus meiner Sicht schon die Rücknahme selbst. Sie ist verfassungsrechtlich hochproblematisch, weil sie dem Kind die rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung nachträglich wieder entzieht. Also genau die Situation, die wir 2013 hatten. Und damit können eben auch alle Rechtspositionen entfallen, auf die das Kind in besonderer Weise angewiesen ist. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Unterhalt, Sorge, Vertretung, sozialrechtliche Absicherung und allgemein die rechtliche Stabilität von familiärer Zuordnung. Das trifft das Kind im Kern seines Interesses an verlässlicher und beständiger Elternzuordnung. Und hinzu kommt, dass die Rücknahme nicht sicher auf tatsächlich missbräuchliche Anerkennung begrenzt ist. Auch die Beschränkung auf Drohung, Täuschung oder vorsätzliche unrichtige Angaben gewährleistet nämlich nicht, dass auch wirklich nur solche Fälle erfasst werden, in denen die Anerkennung allein zur Erlangung eines Aufenthaltstitels getätigt wurde. Denkbar sind vielmehr auch Konstellationen, in denen unrichtige Angaben auch vorsätzlich gemacht wurden, zum Beispiel zu Unterhaltsleistungen, gleichwohl aber eine reale sozialfamiliäre Beziehung zwischen Vater und Kind besteht. Und auch solche Fälle können aktuell von der Rücknahme erfasst sein. Und das ist aus Kindessicht hochproblematisch. Und der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung verschärft diese Belastung nochmal erheblich, weil Statusrechte und Absicherungen, die ich gerade erwähnt habe, sofort wegfallen, obwohl noch gar nicht geklärt ist, ob die Rücknahme tatsächlich Bestand hat. Und hinzu kommen dann eben Rückabwicklungen und Regressverfahren, die bei Erfolg des Rechtsmittels dann erneut rückabgewickelt werden müssen. Ein für Kinder besonders belastendes rechtliches und tatsächliches Hin und Her. Und der Änderungsbedarf liegt meiner Ansicht nach dann eben nicht bei der fehlenden aufschiebenden Wirkung, sondern schon bei der Rücknahmeregelung selbst, weil letztlich wird mit der Rücknahme in neuer Konstruktion gerade jene Logik wieder eingeführt, die das Bundesverfassungsgericht 2013 beanstandet hat, nämlich eben diese staatlich initiierte nachträgliche Korrektur rechtlicher Elternschaft. Dass der Gesetzentwurf die damals besonders hervorgehobene Gefahr der Staatenlosigkeit des Kindes jetzt vermeidet, ändert daran auch nichts. Weil die verfassungsrechtliche Beanstandung erschöpfte sich damals nicht in den staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen, sondern traf die nachträgliche Entziehung der rechtlichen Elternschaft und damit die verbundene Destabilisierung von rechtlicher Eltern-Kind-Zuordnung als solche. Also wenn an der Rücknahme festgehalten werden soll, dann braucht es in jedem Fall eine engere Begrenzung auf tatsächlich missbräuchliche Anerkennung, eine Rückausnahme für Fälle bestehender sozialfamiliärer Bindung und eben die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen gegen die Rücknahme. Und was, also ich komme jetzt zur zweiten Frage, zu der unionsrechtlichen Problematik. Der EuGH hat vor 2 Wochen erst nochmal entschieden, auf Grundlage von Artikel 21 AEUV, dem Freizügigkeitsrecht, dass alle Mitgliedstaaten die Freizügigkeit von UnionsbürgerInnen gewährleisten müssen. Und das heißt eben auch die Anerkennung von ausländisch begründeten Eltern-Kind-Verhältnissen, Statusverhältnissen. Deswegen, so wie in seiner jetzigen Fassung, kriegen wir alle ein erhebliches Problem mit dem EuGH. Das liegt nicht nur an der kollisionsrechtlichen Problematik der hinkenden Statusverhältnisse, dass auch ausländisch wirksam begründete Vaterschaftsanerkennung einbezogen werden in den Zustimmungsvorbehalt, sondern eben auch an der Freizügigkeitskomponente, weil ausländische binationale Familien davon abgehalten werden können, sich im Unionsgebiet frei zu bewegen und auf der anderen Seite aber auch ausländische Familien abgehalten werden können, nach Deutschland zu reisen, weil eben ihre Elternschaft, ihre Eltern-Kind-Zuordnung hier nicht anerkannt ist. Also erhebliche Probleme.
Die nächste Frage stellt Frau Kollegin Pollard von den Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender Silberhorn. Meine beiden Fragen gehen an die Sachverständige Frau Dr. Schebut. Vielen Dank auch für die Ergänzung von Frau Dr. von Schelia zu den verfassungsrechtlichen Fragen, auch noch mal zum Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot. Ich würde Sie auch noch mal bitten, in den beiden Fragen einmal auf das Kindeswohl einzugehen, weil Sie das in der Stellungnahme ja auch sehr, sehr ausführlich gemacht haben mit Blick auf Verstoß gegen das Kindeswohl als Leitprinzip. Und Ihnen auch noch mal die Gelegenheit geben, Sie haben ja schon die milderen Mittel angesprochen, im Kontext auch einer sorgsamen Prüfung durch die zu beurkundenden Stellen, dass die eben in die Lage versetzt werden, ihre Pflichten aus § 1597a BGB nachzukommen. Vielleicht können Sie das noch mal detaillierter darstellen.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht noch mal ganz kurz anschließend, weil das, glaube ich, ein Missverständnis ist. Die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 2013 hat sich natürlich nicht nur auf den Entzug der Staatsangehörigkeit bezogen, sondern ganz fundamental die familiären Grundrechte der Familien beleuchtet und eben dargestellt, dass genau darin eben schon eingegriffen wird, wenn der Staat ohne Anlass, ohne dass es einen hinreichend präzisierten Anlass gibt, diese Familienverhältnisse ausforscht, indem er beispielsweise verlangt, dass es einen Nachweis der biologischen Abstammung gibt und so weiter. Und die von dem Kollegen angesprochene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2024, die stellt gerade darauf ab, dass es die statusmäßige Zuordnung braucht, um Elternschaft und Elternverantwortung tatsächlich übernehmen zu können und rechtsverbindlich und rechtlich abgesichert übernehmen zu können. Insofern sind es, glaube ich, Nuancen, die mir aber doch wichtig sind, noch mal darzustellen. Und deswegen ist gerade die Verwehrung der Eltern-Kind-Zuordnung im Zeitpunkt der Geburt so massiv, weil sie in vielen Fällen, gerade wenn wir über ein aufenthaltsrechtliches Gefälle sprechen, verhindert, dass beispielsweise ein Vater überhaupt Elternverantwortung für sein Kind übernehmen kann. Das wurde ja auch schon angesprochen. Wenn es keinen gemeinsamen Wohnort gibt, wie soll sich da sozusagen gerade auch in den ersten Monaten, die so wichtig sind, eine Eltern-Kind-Beziehung aufbauen können? Oder auch die Frage von Erwerbsfähigkeit, Erwerbserlaubnis, das ist ja gerade für viele auch die Voraussetzung, dass sie überhaupt dann Unterhalt zahlen können. Und insofern muss man das, glaube ich, sozusagen noch mal anders in Beziehung setzen. Das Kindeswohl ist eine menschenrechtliche Verpflichtung der Staaten. Es ist ein Leitprinzip. Die Kinderrechtskonvention ist in Deutschland geltendes Recht. Und die schreibt eben vor, dass das Kindeswohl bei allen staatlichen Vorhaben, bei allen Gesetzgebungsmaßnahmen, bei allen gerichtlichen Entscheidungen, bei allen behördlichen Entscheidungen maßgeblich berücksichtigt werden muss, wenn es um Kinder geht. Und hier geht es eben ganz massiv um die Absicherung von Kindern. Und Kinder sind darauf angewiesen, dass das Recht sie ausstattet und absichert durch rechtliche Eltern. Das Kindeswohl ist auch in unserer Verfassung verankert im Elterngrundrecht. Das Elterngrundrecht dient nicht dazu, dass Eltern machen können, was sie wollen, sondern das Elterngrundrecht dient dazu, Elternverantwortung, Pflege und Erziehung für ein Kind sicherzustellen. Und das macht das Familienrecht eben durch eine Statuszuweisung, durch die klare, sehr schnell und einfach feststellbare Zuweisung von Eltern, möglichst im Zeitpunkt der Geburt, weil eben alle Folgerechte des Kindes daran hängen. Ich komme zum Diskriminierungsverbot. Es ist offenkundig eine Ungleichbehandlung, wenn für bestimmte Kinder in Zukunft eine Vaterschaftszuordnung nicht mehr automatisch möglich sein soll, sondern bestimmte Kinder, eben die mit einem sogenannten Aufenthaltsrechtsgefälle zwischen den Eltern, von der Zustimmung der Ausländerbehörde abhängig sein sollen. Das ist eine Ungleichbehandlung, für die der Staat Rechtfertigungsgründe braucht. Wenn diese Ungleichbehandlung aber an bestimmte Merkmale anknüpft, etwa die Abstammung oder die Herkunft, dann wird sie zu einer verbotenen Diskriminierung, die man eigentlich nur noch mit entgegenstehenden verfassungsrechtlichen Gütern rechtfertigen könnte. Und die sind hier nicht gegeben, weil es sozusagen, also die Grundrechte der Beteiligten sind einfach nur negativ von den vorgehabten Maßnahmen betroffen. Und von daher, also nochmal aus verfassungsrechtlicher Sicht, sehe ich keine Möglichkeit, diesen Gesetzentwurf zu retten, indem man an irgendwelchen Stellschrauben nochmal dreht, sondern das muss grundsätzlich anders aufgegleist werden. Und es beginnt mit der Prüfung, wie können wir das weniger eingriffsintensiv und vor allen Dingen weniger flächendeckend für so viele Fälle. Nochmal, 6 von 7 Fällen sind keine Missbrauchsfälle. Sie stellen alle diese Familien unter diesen Generalverdacht mit massiven Grundrechtsbeeinträchtigungen. Und das ist, ja, nochmal, verfassungsrechtlich nicht zu retten.
Vielen Dank. Wir haben dann noch ein Fragerecht bei den Linken. Frau Kollegin Fey, bitte.
Vielen Dank. Ja, hier wird also verfassungsrechtlich mehr als bedenklich mit einer großen Kanone auf Spatzen geschossen. Mich hat ein bisschen gewundert bei der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände. Mich hätte jetzt interessiert, denn auch ich komme aus der Kommunalpolitik und ich erinnere mich sehr gut jedes Jahr an die Stellenpläne, die hart umkämpft sind im Kreis. Und es geht immer darum, die Axt anzulegen an den Stellen und den Haushaltsplan. Mich hätte jetzt mal das Konnexitätsprinzip interessiert und wie die kommunalen Spitzenverbände den Personalaufwuchs hier sehen. Das bleibt aber eine Leerstelle, denn danach richtet sich meine Fragen nicht. Die gehen an die Frau Thiel. Frau Thiel, wo sehen Sie die Probleme bei der praktischen Anwendung der Vermutungstatbestände? Und welche Erfahrungen aus der Beratungspraxis, denn auch die Wohlfahrt spricht ja aus der Praxis, sprechen gegen die derzeitige Ausgestaltung der Vermutungstatbestände, wäre die eine Frage. Und die nächste wäre, also wenn der Gesetzesentwurf nicht zurückgezogen wird, welche Korrekturen am Gesetzesentwurf wären für Sie unverzichtbar?
Ja, vielen Dank. In der praktischen Anwendung sehen wir erhebliche Probleme bei den Vermutungstatbeständen, weil diese sehr stark formalisiert und an den tatsächlichen Lebensrealitäten der Betroffenen vorbeigehen. Kriterien wie etwa die fehlende gemeinsame Sprache oder Fristversäumnisse können bereits einen Missbrauchsverdacht auslösen, und zwar selbst dann, wenn tatsächlich Verantwortung für ein gemeinsames Kind übernommen wird. Und das birgt ein erhebliches Risiko auch für Fehlbewertung. Wir kennen aus der Beratungspraxis zahlreiche Konstellationen. Eltern ohne gemeinsame Sprache, Väter, die für mehrere Kinder Verantwortung übernehmen, die unter die Vermutungstatbestände fallen würden, obwohl eine echte Eltern-Kind-Beziehung besteht. Und das heißt, ja, auch solche Menschen bekommen Kinder. Und auch diese Familien gibt es. Und diese Kinder müssen rechtlich abgesichert werden. Auch die sogenannten positiven Vermutungstatbestände greifen häufig ins Leere. Kriterien wie gemeinsamer Wohnsitz, der regelmäßige Unterhalt sind etwa in vielen Fällen, ich hatte es vorhin schon angedeutet, auch bei aufenthaltsrechtlichen Beschränkungen und räumlicher Trennung einfach faktisch oft nicht erfüllbar. Insgesamt habe ich auch den Eindruck, dass der Entwurf von einem sehr eher idealtypischen Bild von Familien und Beziehung ausgeht. Also gut für Familien, die an einem Ort wohnen, gemeinsam eine Wohnung finden. Gemeinsam eine Wohnung finden, Arbeit haben, Unterhalt zahlen können. Aber was ist beispielsweise mit getrennt lebenden Eltern oder Fällen, in denen der Vater nicht in Deutschland leben kann, wo sich Vater und Mutter auch nicht mehr gut verstehen? Also auch diese Fälle gibt es. Auch da braucht es eine weitere rechtliche Absicherung des Kindes. Umgekehrt ermöglicht natürlich die Stabilisierung der aufenthaltsrechtlichen Situation oftmals auch erst ein Zusammenleben, sowie eine Sicherung des Lebensunterhaltes durch Erwerbstätigkeit. Kritisch sehen wir auch die Fristversäumnisse, den Umgang mit Fristversäumnissen. In der Praxis liegen die Ursachen nämlich oft nicht in der fehlenden Mitwirkung, sondern auch in schwierigen Lebensumständen. Zum Beispiel, wenn die Post in einem Frauenhaus nicht zuverlässig ankommt oder Schreiben aufgrund von Sprachbarrieren, Analphabetismus nicht verstanden werden, Termine versäumt werden ohne jede missbräuchliche Absicht. Dass solche Umstände dann gegen Familien ausgelegt werden, halten wir für hochproblematisch. Und hinzu kommt, das zeigt die derzeitige Praxis, dass teilweise auch sehr intime Fragen nach dem Kennenlernen und Sexualität der Eltern gestellt werden, die für die rechtliche Beziehung zum Kind natürlich überhaupt nicht entscheidend sind und zusätzlichen Druck auslösen. Im Ergebnis entsteht dann ein System, das stark an formalen Kriterien orientiert ist, aber zu wenig an den tatsächlichen Lebensumständen. Und die Folge ist, dass auch unproblematische Familien in Missbrauchsverfahren geraten. Die Frage nach den notwendigen Korrekturen, wie gesagt, wir lehnen den Gesetzentwurf grundsätzlich ab. Zumindest, wenn es doch sich nicht verhindern lässt, dann sollte auf jeden Fall die Verfahrensdauer erheblich verkürzt werden. Ich würde sagen, dass der Maßstab einer adäquaten Fristsetzung hier nicht die Leistungsfähigkeit der Ausländerbehörde sein darf, sondern natürlich müssen wir da auf die Kinder schauen. Wir gehen davon aus, dass maximal 2 Monate hier die Zustimmungsfiktionsfrist auf jeden Fall gesetzt sein sollte, und zwar ab dem ersten Kontakt mit dem Standesamt bzw. Jugendamt und nicht erst mit Antragstellung bei der Ausländerbehörde. Zudem brauchen wir vereinfachte, beschleunigte Verfahren, mindestens für Regelbeispiele, etwa durch schriftliche Anträge mit kurzen Fristen zum Beispiel. Denn auch hier mangelnde Terminvergaben, Überlastung von Ausländerbehörden dürfen hier nicht zulasten von vor- oder nachgeburtlichen Vaterschaftsanerkennung führen. Wir brauchen realitätsnähere Prüfmaßstäbe. Das habe ich gesagt, vorgeburtliche Anerkennung müssen ermöglicht werden. Die nachträgliche Rücknahmemöglichkeit muss abgeschafft werden. Und der betroffene Personenkreis muss eingegrenzt werden. Eine Möglichkeit wäre dort auch, geduldete Personen mit Bleibeperspektive auf jeden Fall auch mit reinzunehmen. Danke.
So, vielen Dank. Wir können eine dritte Fragerunde starten. Für die CDU-CSU-Fraktion Frau Kollegin Dr. Babinder-Erde. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann habe ich wieder 2 Fragen. Einmal an Herrn Professor Dörig und eine an Herrn Völker. Herr Professor Dörig, Sie legen eindrucksvolle Zahlen zu Mehrfachanerkennungen aus Berliner Standesämtern vor. Der Gesetzentwurf begrenzt den Betrachtungszeitraum auf 4 Jahre. Der Bundesrat schlägt 8 Jahre vor. Wäre aus Ihrer Sicht nicht auch die von Ihnen angeregte Schaffung eines zentralen Anerkennungsregisters die eigentlich entscheidende Maßnahme, ohne die selbst eine verlängerte Frist ins Leere läuft? Oder wie ließe sich Ihrer Meinung nach ein solches Register datenschutzrechtlich und personenstandsrechtlich einordnen? Das ist meine Frage an Professor Dörig. Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Völker. Wenn dieser Gesetzentwurf in Kraft tritt, können die Ausländerbehörden diese zusätzliche Aufgabe personell und finanziell bewältigen?
Ja, Frau Abgeordnete, Sie sprechen mit Recht an den Punkt Vermutungstatbestand der Mehrfachanerkennungen. Ich habe ja mal eine Liste beigefügt meiner Stellungnahme von Missbrauchsverdachtsfällen aus Berlin. Dazu muss man sagen, dass die meisten dieser Fälle wahrscheinlich nie zu den Ausländerbehörden gelangt sind, weil die gegenwärtige Rechtslage es ja gerade nicht mehr möglich macht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn also eine Beurkundung vorgenommen wurde, entweder von Jugendämtern oder insbesondere von Notaren, wo sich herausstellt, dass hier ein Missbrauch naheliegt, dann kann die Ausländerbehörde nicht mehr ran, sondern diese Anerkennung bleibt wirksam. Einer der ganz erstaunlichen Punkte in unserer Rechtsordnung, dass also erkennbar rechtswidrige Tatbestände Bestand haben. Das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, da gibt es dann Rücknahmemöglichkeiten. So. Aber hier ist es eklatant und ich kann das auch nur unterstreichen. Das war also jemand, der im Bereich der Jugendämter tätig war, der hier diese Aufstellung gemacht hat. Und er hat die halt mal aus eigener Initiative bis 2021 gemacht und dann ist er woanders hin versetzt worden. Damit hörte die ganze Sache auf. Also das Ganze ist extrem lückenhaft, diese Erfassung dieser Mehrfachanerkennungen. Und sie wird in der Tat typischerweise von Notaren vorgenommen. Da haben sich die Berliner Ausländerbehörde schon vor vielen Jahren beim Senat und Generalstaatsanwaltschaft zusammen beschwert über zwei konkrete Notare. Da ist es dann ruhiger geworden, hat sich jetzt offenbar etwas nach Bremen und anderen Orten verlagert. Also da muss gegengesteuert werden und die Frist von 4 auf 8 Jahre zu verlängern, wäre ein Vorteil, um dem allen nachzukommen. Auch den Ermittlungstätigkeiten, die angesprochen wurden, der Ausländerbehörde, da brauchte man ein solches Anerkennungsregister. Das fehlt bisher. Es ist sehr aufwendig für die Ausländerbehörde, überhaupt herauszufinden, wie viele Mehrfachanerkennungen von einem anerkennungswilligen Vater vorliegen. Das sollte man durch ein solches Register vereinfachen.
Die Frage war unterm Strich von Frau Dr. Babender Erde, ob die Ausländerbehörde es schaffen werden, diese Problemlagen tatsächlich zu bearbeiten. Die Ausländerbehörden werden ihren Arbeitsalltag umstellen müssen. Wenn tatsächlich innerhalb von 4 Monaten eine Entscheidung getroffen werden muss, dann müssen diese Fallkonstellationen priorisiert bearbeitet werden können. Und das werden Ausländerbehörden schaffen. Es werden irgendwo anders sicherlich dann Fälle zurückgestellt werden müssen, Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen oder sonst was. Aber grundsätzlich sind Ausländerbehörden in der Lage, diese Fallkonstellationen innerhalb der Frist zu bearbeiten. Ich finde diese Frist auch eigentlich gut von 4 Monaten, weil ich auch nachvollziehen kann, dass die Kinder ein sehr großes Interesse daran haben, dass die Fallkonstellation irgendwann mal entschieden ist. Und ich glaube, dass wir mit 4 Monaten einen sehr guten Kompromiss da haben zwischen der Leistungsfähigkeit von Ausländerbehörden und dem Interesse der Kinder. Aber es wird so sein, dass die ausländerbehördlichen Aufgaben nicht so geschafft werden können wie bisher, wenn keine personellen Verstärkungen passieren. Also ich erwarte für den Landkreis Harburg, dass wir eine Person sicherlich einstellen müssen, um diese Fallkonstellationen zu bearbeiten. Ich glaube aber auch, dass aus Sicht des Steuerzahlers dieser Personalaufwand sich rechnen wird, weil wir werden auf der anderen Seite auch Einsparungen an Sozialhilfeausgaben haben, sodass der Steuerzahler unter dem Strich von diesem Verfahren profitieren wird, nach meiner Überzeugung.
Vielen Dank. Die AfD stellt keine weiteren Fragen. Dann darf die SPD erneut fragen. Frau Kollegin.
Genau, vielen Dank. Wir teilen uns die Fragen auf. Also ich stelle eine Frage und Herr Demir stellt eine Frage. Ich hätte noch mal eine Frage an Herrn Franke. Es ist ja jetzt so, dass läuft ja die Anerkennung über das Standesamt, Notariate, Jugendämter sind mit involviert. Jetzt ist es ja so, wenn man eben keine der Vermutungsregelungen erfüllt, muss man zur Ausländerbehörde weiter. Und deswegen wollte ich Sie mal fragen, also wie bewerten Sie die Zentralisierung der Prüfungskompetenz bei den Ausländerbehörden hinsichtlich Ihres Sonderwissens zur Missbrauchserkennung? Und inwieweit trägt diese Spezialisierung sowohl zur Entlastung der Notariate, Standes- und Jugendämter als auch zu einer höheren Verfahrenseffizienz bei? Das ist ja etwas, was tatsächlich auch im Raum stehen könnte.
Ich habe eine Frage an Frau Professorin von Schelia. Es geht um das Gendiagnostikgesetz, Paragraph 17 und die Übernahme von Kosten. Da haben Sie ja auch Ausführungen gemacht. Können Sie uns dazu noch mal eine Einordnung geben?
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Ich halte die Verlagerung der Prüfungskompetenz hin zu den Ausländerbehörden grundsätzlich für sinnvoll. Die Vorteile liegen meiner Auffassung nach auf der Hand. Die Missbrauchsprüfung, so wie sie jetzt strukturiert ist, setzt vertiefte Kenntnisse und praktische Vollzugserfahrungen im Bereich des Aufenthaltsrechts voraus. Und die sind nun mal bei den Ausländerbehörden zu verorten. Jetzt will ich mich aber nicht unzugänglich dem Argument zeigen, ich weiß nicht, ob es Frau von Schelia war oder Frau Thiel, dass das natürlich auch zum Teil familienrechtliche Fragestellungen sind. Wenn man es jetzt wieder rückverlagert, dann hat man aber auf der anderen Seite das Problem, dass dann Institutionen, die eigentlich im Familienrecht unterwegs sind, tief ins Ausländerrecht einsteigen müssen. Und ich würde jetzt hier schon den Schwerpunkt eher im Aufenthaltsrecht sehen, also das vielleicht zu dem Punkt. Dann haben Sie ja gefragt, ob das tatsächlich eine Entlastung für die beurkundenden Behörden und Stellen darstellt. Für die Notariate und die Jugendämter würde ich sagen, auf jeden Fall, weil die natürlich davon dispensiert werden, jetzt, wie sie es im aktuellen Recht machen müssen, Anhaltspunkte von Missbräuchlichkeiten zu prüfen, um dann auszusetzen, sondern die können sich jetzt wieder auf die klassische familienrechtliche Prüfung an der Stelle konzentrieren und den Beurkundungsvorgang abschließen. Mit Blick auf die Standesämter sehe ich ehrlicherweise keine Entlastung. Die werden zwar, soweit sie beurkunden, entlastet. Das ist das Gleiche, wie ich jetzt eben schon in Bezug auf die Jugendämter und die Notariate gesagt habe. Aber bei der erforderlichen Eintragung des Vaters in den Geburteneintrag, da kommt ja dann quasi die zweite Kontrollstufe und da muss ja dann geprüft werden, braucht es hier eine ausländerbehördliche Zustimmung und oder greift eine Ausnahme und wenn keine Ausnahme greift, liegt die vor. Also da wird quasi die Entlastung, die man auf der einen Seite hat, wieder ausgeglichen, sage ich mal. Da findet sich im Gesetz aber ein relativ klares Prüfprogramm für die Standesämter. Deswegen halte ich das im Grundsatz noch für vertretbar.
Ja, vielen Dank. Zu der Frage vielleicht nochmal zur Einordnung. Der Gesetzentwurf privilegiert aktuell die genetische Abstammung, also das genetische Abstammungsgutachten, als faktisch den sichersten und praktisch wirksamsten Weg aus dem Missbrauchsverdacht. Sogar so weit, dass es nicht ausreicht, dass es um den leiblichen Vater geht und dass ein Abstammungsgutachten vorliegt, sondern dass trotzdem noch die Zustimmung eingeholt werden muss mit diesem Gutachten. Dass es nicht reicht, sonst müsste man das Gutachten immer mit sich tragen. Das ist auf Seite 46 folgende im Gesetzentwurf ausführlich ausgeführt. Jedenfalls, meiner Ansicht nach, darf dieser Zugang zu diesem Entlastungsweg erstmal nicht von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Eltern abhängen. Andernfalls entsteht eine sozial-selektive Entlastungsstruktur, weil sich finanziell besser gestellte Familien leichter aus dem staatlich erzeugten Verdacht lösen können, während finanziell schwächere Familien sich eben nicht lösen können. Und das vertieft die ohnehin schon bestehenden gleichheitsrechtlichen Bedenken, weil der Entwurf gerade für bestimmte ohnehin strukturell belastete Familien ein Sonderregime schafft und innerhalb dieses Sonderregimes dann auch noch nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit differenziert. Die Problemstellung liegt aber noch tiefer. Die Privilegierung genetischer Abstammung ist schon in der Sache systemfremd. Ich habe es am Anfang auch schon kurz erwähnt. Das Abstammungsrecht ordnet Elternschaft gerade nicht ausschließlich biologisch zu, sondern misst auch der rechtlich übernommenen und gewollten Sozialfamilien Verantwortung eigenständige Bedeutung bei. Wenn genetische Abstammung nun faktisch zum privilegierten Entlastungsweg wird, verschiebt das die Grundarchitektur des Abstammungsrechts zugunsten einer biologischen Lesart von Familie und zulasten einer Sozialfamilie an. Und das ist familienrechtlich problematisch und auch verfassungsrechtlich sensibel. Auch das habe ich vorhin schon erwähnt. Schon die Vermutung, eine gelebte Eltern-Kind-Beziehung biologisch verifizieren zu müssen, berührt das allgemeine Persönlichkeitsrecht und Artikel 6 Absatz 1. Und hinzu kommt, dass ein Abstammungsgutachten eben vorgeburtlich schon deshalb nicht greift, weil pränatale Tests ausgeschlossen sind rechtlich. Gerade die vorgeburtliche Anerkennung ist aber für die kindliche Statussicherheit, Frau Thiel hat es gesagt, besonders wichtig. Und dieser Weg ist aber typischerweise versperrt. Mein Fazit wäre deshalb, es braucht auf jeden Fall einer generellen, immer vorliegenden Kostenübernahme, wenn der Gesetzgeber an der Privilegierung der genetischen Abstammung festhält. Das verhindert aber nur die offensichtlichste soziale Ungleichheit. Das eigentliche Problem bleibt eben bestehen. Der Entwurf macht genetische Abstammung zu einem privilegierten und sozial selektiven Entlastungsweg, obwohl eben das Abstammungsrecht die sozialfamiliäre Verantwortung und die frühe Statusklarheit ja, möchte und darauf angelegt ist. Oh, vielen Dank.
Vielen Dank. Die Grünen dürfen erneut fragen. Frau Kollegin Pollard, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Frau Dr. Schibut. Sie sind in der vorherigen Antwort nur noch mal kurz drauf eingegangen, aber mit Blick auf die Diskussion, die wir jetzt hatten, Verwaltungsaufwand bei den Ausländerbehörden versus was wäre jetzt eigentlich geboten, Stichwort mildere Mittel, bitte ich Sie vielleicht noch mal auf die behördliche Praxis einzugehen bei Verdachtsfällen oder wie Sie in Ihrer Stellungnahme schreiben, aufenthaltsrechtlich motivierte Gefälligkeitsanerkennung und vielleicht auch noch mal mit Blick, was geboten wäre, stattdessen gesetzlich zu regeln. Die Kollegin Frau Professor Dr. von Schelier hat ja auch das Abstimmungsrecht angesprochen. Vielleicht könnten Sie da auch noch mal drauf eingehen.
Ja, vielen Dank. Also es ist, also glaube ich, absolut unstreitig, dass es ein gewisses Vollzugsdefizit bei den deutschen Behörden bei der aktuellen Gesetzessituation gibt. Dass Behörden überlastet sind, das glaube ich ohne weiteres, die Standesämter, Jugendämter da nicht ausgestattet sind und auch nicht die inhaltliche Prüfkompetenz haben, absolut. Nur daran löst der Gesetzentwurf überhaupt gar nichts, weil er jetzt einfach wieder eine fachfremde Behörde, nunmehr die Ausländerbehörde, damit beauftragt, familienrechtliche Fragen zu klären. Und insofern wird es überhaupt nicht zu einer Entlastung führen. Das ist, wir laufen sehenden Auges in eine absolute Überlastung hinein. Und die wird in jedem Falle zulasten der Kinder und der betroffenen Eltern gehen. Und das fängt schon an bei der Bearbeitungszeit. Wir reden hier über 4 Monate oder sollen die vielleicht sogar noch ausgeweitet werden oder so. Fakt ist, sie werden in der Praxis ohnehin ausgeweitet werden, weil es für die Ausländerbehörde ohne weiteres möglich ist, durch bestimmte Hemmungstatbestände oder auch durch Anforderungen, die gestellt werden, die dann die Familien wieder belasten mit einer Beibringungspflicht, diese Verfahren unendlich lange in die Länge zu ziehen. Und da genau, also müsste man eher schauen, wie ist das geltende Recht, wo liegen tatsächlich die Vollzugsdefizite und wie könnte man daran schrauben und welche Ausstattung müsste man eigentlich verbessern. Wir müssen auch nochmal, um die Notare zu retten. Also Notare unterliegen einer Kontrolle, einer Aufsicht und missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen sind nach dem geltenden Gesetz nicht zulässig. Die dürfen das nicht beurkunden und deswegen machen sie es, also unterstellen wir, dass sie es auch in der Regel nicht machen. Und vielleicht nochmal zu Ihrem Zahlenwerk, was Sie hier eingebracht haben. Also da sind wir uns auch einig, es gibt keine validen Zahlen. Uns fehlt total die empirische Grundlage, um das Problem überhaupt benennen zu können. Aber jedenfalls gibt es auch den anderen, den umgekehrten Teil. Dass ich hatte letzte Woche Sitzung am Verfassungsgerichtshof hier in Berlin und da hatten wir einen Fall, wo die Behörde, obwohl es eine wirksame Vaterschaftsanerkennung gab, unterstellt hat, dass diese missbräuchlich erfolgt sei, mit der Konsequenz, dass diesem Kind über 4 oder 5 Jahre nicht mal eine Geburtsurkunde ausgestellt wurde. Das ist so massiv eine Verletzung von Kinderrechten und von Grundrechten. Also so, deswegen, also ich glaube, wir können uns einigen, dass die aktuelle Situation schwierig ist, aber da jetzt mit der Gesamtkeule ranzugehen und für alle Familien in Zukunft das Leben so zu erschweren, dass überhaupt keine Vaterschaftsanerkennung mehr von Geburt greifen, das überzeugt mich wirklich gar nicht. Und wie gesagt, ich würde eher die Bedeutung der rechtlichen Elternschaft noch mal ins Zentrum rücken und da auch sagen, die Elternschaft ist aus Elternsicht nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten verbunden und die müssen aktiviert werden. Und da wäre, also genau, kommen wir vielleicht zu der Frage, was das Abstammungsrecht betrifft. Es wäre so dringend notwendig, das deutsche Abstammungsrecht endlich grundlegend zu reformieren und auf die Höhe der Zeit zu bringen, und nicht in die Richtung, dass wir es, wie Frau Professorin von Schelier gesagt hat, eine Zuspitzung auf die leibliche Vaterschaft für bestimmte Kinder bringen, sondern dass wir ermöglichen, dass alle Kinder von Geburt an rechtlich durch zwei Eltern abgesichert sein können, und zwar unabhängig von der Frage, welchen Aufenthalt, welche Herkunft die Eltern haben, welche Staatsangehörigkeit oder auch welches Geschlecht, sondern tatsächlich für alle Kinder qua Geburt die Absicherung durch zwei rechtliche Elternteile ermöglicht. Wenn Sie jetzt hier unter dem Deckmantel des Aufenthaltsrechts eigentlich eine Reform im Abstammungsrecht vornehmen, müssen Sie sich klar sein, dass Sie damit auch eine größere Reform im Abstammungsrecht, gewisse Weichenstellungen vornehmen, die vielleicht nicht intendiert sind. Und eine Zuspitzung auf die leibliche Abstammung von Vätern bedeutet im Weiteren, dass Sie in Rechtfertigungsschwierigkeiten kommen, dass man dann eben beispielsweise auch Eizellspende oder Leihmutterschaft vielleicht nicht mehr, wie es jetzt ist, verbieten kann.
Vielen Dank. Frau Fey fragt erneut für die Fraktion Die Linke. Bitte schön.
Ja, genau. Meine Fragen gehen nochmal an die Frau Thiel. Zum Teil wird gefordert, die Formulierung, wonach die Vaterschaftsanerkennung gerade gezielt zur Umgehung der gesetzlichen Aufenthaltsvorschriften erfolgen muss, gestrichen werden soll. Es soll also genügen, wenn die Aufenthaltsverfestigung eines von mehreren Motiven bei der Vaterschaftsanerkennung sei. Wie schätzen Sie das ein, und würde damit einer grenzenlosen und auch willkürlichen Ausweitung von Missbrauchsvorwürfen nicht Tür und Tor geöffnet? Der Umstand einer Aufenthaltsverfestigung dürfte in Situationen eines Aufenthaltsgefälles doch geradezu immer eine Rolle spielen, ohne dass dies auf einen Missbrauch hindeuten muss. Und vielleicht zum Abschluss noch, was wäre Ihr Appell hier in die Runde und auch an die Gegenseite, was zu berücksichtigen ist bei diesem Gesetz? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank noch für diese Fragen. Genau, wir haben ja jetzt vorhin auch schon über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesprochen, und es gab in einigen Stellungnahmen auch in der Beschlussvorlage des Bundesrats ja auch dahingegen die Vorschläge. Aus unserer Sicht wäre dahingegen diese vorgeschlagene Absenkung des Maßstabs sehr kritisch zu sehen. Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass ein Eingriff in die rechtliche Vaterschaft nur dann gerechtfertigt ist, wenn die Anerkennung gerade auf die Erlangung aufenthaltsrechtlicher Vorteile zielt. Und es hat ausdrücklich beanstandet, dass frühere Regelungen zu weit gefasst waren und nicht hinreichend sicher zwischen missbräuchlichen und legitimen Fällen unterscheiden können. Und wenn man diesen Maßstab nun aufweicht und es ausreichen lässt, dass aufenthaltsrechtliche Vorteile eines von mehreren Motiven sind, bestünde tatsächlich die Gefahr einer erheblichen Ausweitung bis hin zu willkürlichen Missbrauchsvorwürfen. Denn in Konstellation mit einem sogenannten aufenthaltsrechtlichen Gefällen ist es ja auch völlig naheliegend, dass aufenthaltsrechtliche Aspekte eine Rolle spielen. Und das kann nicht per se als verwerflich beanstandet werden, sondern im Gegenteil kann ja auch gerade Ausdruck von Verantwortungsübernahme sein, wenn Eltern für ihr Kind eine rechtlich stabile Lebenssituation schaffen wollen. Wenn künftig aber jedes Mitmotiv in diese Richtung als Verdachtsmoment gewertet würde, würde das bedeuten, dass ein Großteil real gelebter Familienverhältnisse unter Generalverdacht gerät. Genau. Und die vorgeschlagene Formulierung, wie gesagt, in der Beschlussvorlage ausschließlich, so wie es auch die Ausschlussvorlage dort vorgeschlagen hat, statt gerade, ist aus unserer Sicht sinnvoll, weil sie nämlich klarstellt, eine Bündelung von Motiven ist unschädlich, solange eine tatsächliche oder angestrebte familiäre Beziehung besteht. Zur anderen Frage, ja, nochmal der große Appell. Ich hoffe, der ist auch durch mein Eingangsstatement bereits klar geworden. Aber vielleicht auch nochmal, weil diese 4 oder 6 Monate Ausländerbehörde Zustimmungsfiktionsfrist hier nochmal zur Frage stünden. Für mich wäre das eine Ausweitung auf jeden Fall ganz klar fatal für die Betroffenen. Und so wie Herr Völker ausgeführt hat, wäre es natürlich auch fatal, den Ausländerbehörden zusätzlich so viel Arbeit aufzubürden, was nicht schaffbar ist, dann gegebenenfalls auch noch, was sich dann auswirkt auf andere Bearbeitungsfälle. Wenn das nachher in Kauf genommen werden müsste, das wäre natürlich fatal. Aber wie ich schon meinte, sollte hier die Frist nicht davon abhängig machen, was eine Ausländerbehörde leisten kann und was nicht.
Und ich würde den Appell auf jeden Fall nochmal an alle richten, sehr großen Abstand von diesem Gesetzesvorhaben zu nehmen und schließe mich da auf jeden Fall auch Lucy Chibou und Professor Dr. von Schelier an. Da insbesondere die verfassungsrechtliche Dimension und das Kindeswohl in den Blick zu nehmen. Vielen Dank.
So, ich schaue mal in die Runde. Zeitlich hätten wir durchaus Platz für eine vierte Fragerunde, wenn das gewünscht wird. Man muss das aber nicht ausschöpfen. Es gibt wohl noch Interesse. Dann frage ich mal von Seiten der CDU-CSU keine weiteren Fragen, von Seiten der AfD ebenfalls nicht. Die SPD-Fraktion. Auch keine weiteren Fragen. Die Grünen dürfen noch mal. Bitte schön, Herr Kollege.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte tatsächlich eine Nachfrage an Frau Dr. Chibut, und zwar zum Aspekt des Abstammungsrechts. Sie haben das gerade am Ende nur angesprochen, und ich glaube, Frau von Schelia war es, oder die es auch schon mal angesprochen hat, den Aspekt, inwieweit hätte die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs aus Ihrer Sicht Auswirkungen auf andere Reformüberlegungen oder Reformmöglichkeiten im Abstammungsrecht generell, beziehungsweise ja, welche Auswirkungen wären das oder welche Sperrwirkungen oder welche Folgewirkungen hätte dieser Gesetzentwurf?
Also vielleicht nochmal grundsätzlich, das Abstammungsrecht im Moment funktioniert ja ganz einfach. Wir haben die primäre Eltern-Kind-Zuordnung, die ist vorgesehen, die soll nach einfachen Kriterien passieren. Mutter eines Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat, und Vater eines Kindes ist entweder der Ehemann der Mutter oder derjenige, der mit Zustimmung der Mutter die Vaterschaft anerkennt. Das ist super, weil damit gewährleistet ist, dass das Standesamt nicht groß erstmal prüfen muss, wie sind die leiblichen Abstammungsverhältnisse, wer zahlt Unterhalt oder so, sondern einfach der Vater qua Geburt möglichst zugeordnet werden soll. Wenn man jetzt anfängt und sagt, wir schrauben daran rum und lösen, nehmen jetzt erstmal nur eine kleine Gruppe von oder eine doch beträchtliche Gruppe von Kindern von Familien, wo wir das anders sehen, und da setzen wir die leibliche Abstammung im Wesentlichen als maßgeblichen Nachweisfaktor für die Eltern-Kind-Zuordnung, dann ist das natürlich eine gesetzgeberische Entscheidung, die man dann auch einheitlich für alle weiteren Familien so angleichen müsste oder jedenfalls in Rechtfertigungsschwierigkeiten kommt, wenn man das anders sieht. Und damit wird eigentlich der Versorgungsaspekt rausgelöst aus der Eltern-Kind-Zuordnung, und es wird zugespitzt eben auf die Leiblichkeit. Ob das gewünscht ist, müssen Sie als Gesetzgebung entscheiden. Ich finde das nicht überzeugend. Und das Gleiche könnte man eben auch für die weiteren Kriterien, die da jetzt als normative Aspekte für eine rechtliche Familie etabliert werden. Also jemand, der Unterhalt zahlt oder jemand, der mit der Familie zusammenlebt. Es gibt so viele nicht-eheliche Paare, die nicht zusammenleben und trotzdem gemeinsame Elternverantwortung übernehmen können. Und das meine ich eben. Also wichtig ist, dass Sie erstmal erkennen, es ist hier eine abstammungsrechtliche Regelung, eine grundsätzlich familienrechtliche Regelung, die Sie vornehmen. Und jede Weichenstellung, die Sie da jetzt ändern an dem Grundprinzip dieser einfachen Statuszuordnung im Zeitpunkt der Geburt, die bringt in der Folge Sie in Rechtfertigungsdruck, warum Sie das dann nicht bei allen anderen Familien auch so nach sich ziehen wollen. Und das ist eben der Appell, hier nochmal ganz klar auf die familienrechtlichen Implikationen zu schauen.
Dankeschön. Hat die Linke noch eine Frage? Keine weitere? Dann können wir die Anhörung, denke ich, an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich bei allen teilnehmenden Abgeordneten, bei allen Sachverständigen. Wir haben sehr konzentriert getagt. Es ist hin und wieder der Hinweis aufgetaucht, dass bei den Vätern, die als solche anerkannt sind oder die leibliche Väter sind, sich auch die Frage stellt, ob sie denn ihre Elternpflicht, nämlich insbesondere der Unterhaltspflicht, nachkommen. Da stellen sich auch Vollzugsfragen. Die geben wir besonders gerne an die Kollegen im Rechtsausschuss weiter und an die Kollegin Staatssekretärin Kramer. Ich bedanke mich bei Ihnen ausschließlich auch ausdrücklich, auch Herr Kollege Limburg, dass Sie aus dem Rechtsausschuss und Frau Kollegin Kramer aus dem Bundesjustizministerium an dieser Anhörung des Innenausschusses teilgenommen haben. Und die Fraktionen des Innenausschusses, namentlich die der Regierungskoalition, sind aufgerufen, die Erkenntnisse und Sachverhaltsdarstellungen und Stellungnahmen aus dieser Anhörung jetzt in die Gesetzgebungsarbeit einfließen zu lassen. Da lege ich als geschäftsführender Vorsitzender einen gewissen Wert darauf, dass mit der Zeit, die wir uns dann für die Beratung gönnen, aber auch mit dem Ergebnis, das am Ende dieser Beratung steht, deutlich wird, dass diese Anhörung auch Berücksichtigung gefunden hat. Vielen Dank und viel Erfolg.